Heute zu Gast die Psycho- und Traumatherapeutin und Autorin Dr. Eileen Thiel.
Dass ich mit einer sehr narzisstischen Mutter aufgewachsen bin und mit ganz viel emotionalem Missbrauch, aber auch mit physischem Missbrauch. Das erste Mal habe ich da verstanden, dass das, was ich erlebt habe, nicht okay war.
Wenn ich sagen würde, ich bin traumatisiert, würde ich sofort sagen, stimmt überhaupt nicht. Wenn ich aber ehrlich bin, weiß ich, dass...
Ich bin kein Ankläger von Eltern. Ich will Heilung für Opfer. Wenn Kinder irgendwann zu ihren Eltern gehen und uns sagen, das hat mich sehr verletzt. Und die schlechteste Variante, wie Eltern darauf reagieren können, ist zu sagen, ich habe immer meine Minderwertigkeitsgefühle über Leistung kompensiert. Ich war immer so ein klassischer Overperformer. Aber keiner sagt, ich sehe gerade, dass du am Kämpfen bist. Das ist nicht das, was wir brauchen in dem Moment. In dem Moment brauchen wir...
Was ist denn aus deiner Sicht so die gefährlichste Lüge, die sich Menschen sagen, die so ein Entwicklungstrauma in sich haben?
Wenn ich sie nach ihrer Kindheit frage, kommt ganz oft, oh, meine Kindheit war alles gut.
Was für weitere Schutzmechanismen gibt es noch, wo man sagt, eigentlich sieht das ja nach Stärke, aber in Wahrheit ist es...
Wenn Eltern ihre Kinder schlecht behandeln, führt das dazu, dass die Kinder hören nicht auf, ihre Eltern zu lieben, sie hören auf...
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Die heutige Episode mag für viele Menschen vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so relevant sein, denn es geht um Trauma. Und wenn wir Trauma hören, dann denken die meisten von uns gleich an die ganz schweren Fälle wie körperlicher Missbrauch, wie posttraumatische Belastungsstörung etc. Aber was Dr. Eileen Thiel, die eine Expertin in diesem Bereich ist, uns heute erklären wird, dass es auch viel subtilere Varianten von Trauma gibt, nämlich sogenannte Entwicklungstraumata. Und die Millionen von Menschen betrifft, ohne dass sie es merken. Das sind die Veränderungen im Nervensystem, die in unserer Kindheit, unserer Jugend entstanden sind, die aber massive Auswirkungen auf unsere körperlichen und emotionalen Empfindungen im Erwachsenenalter haben. Und Eileen hat ein sehr, sehr spannendes Buch dazu geschrieben, Trauma endlich überwinden, das ich vorab lesen durfte, das heute erscheint. Darum geht es auch im heutigen Gespräch. Und wie gesagt, es geht nicht nur um Menschen, die wirklich bewusst diese Traumata haben, sondern es geht darum, wie erkennen Menschen, die gar nicht wissen, dass sie diese Entwicklungstraumata in sich tragen, wie erkennen sie das, wie äußern sie sich und vor allem, wie werden wir sie los? Wir sprechen über das Erwachsenenalter, wie wir Konflikte, Beziehungen, aber auch im Joballtag damit umgehen, aber auch für die, die Kinder haben oder Kinder bekommen möchten, welche Fehler wir als Eltern vermeiden dürfen, um eben diese Entwicklungstraumata bei Kindern möglichst nicht auszulösen. Also eins der wichtigsten Episoden, denn Entwicklungstrauma hat massivste Auswirkungen darauf, wie wir mit den Höhen und Tiefen, den Auf und Abs unseres Lebens umgehen und ob wir es eben schaffen, aus Krisen, die immer im Leben da sein werden, aber gestärkt zurückzukommen. Deshalb würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein in ein sehr ruhiges, sehr nachdenkliches, aber sehr, sehr informatives und inspirierendes Auf und Ab von Dr. Eileen Thiel. Eileen, wir haben es gerade im Vorgespräch schon ganz kurz andiskutiert. Du hast deine Doktorarbeit über unser Gehirn geschrieben. Und meine erste Frage ist, was ist aus deiner Sicht mit dem tiefen Wissen für die verschiedensten Funktionalitäten, Bereiche des Gehirns? Was ist so die schönste Eigenschaft unseres Gehirns, die dir immer wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubert?
Tolle Frage. Also was ich feiere, ist, dass unser Gehirn, also die Plastizität unseres Nervensystems, so nennt man das im Fachausdruck, dass unser Gehirn so unglaublich anpassungsfähig ist. Ich meine, du als Profi-Tennisspieler kennst das, dieses, je mehr wir trainieren, umso besser werden wir. Und das gilt in allen Bereichen. Das gilt leider in Bezug auf Schuldgefühle, das gilt in Bezug auf Scham, aber das gilt natürlich auch in Bezug auf Heilung, in Bezug auf Gesundung, in Bezug auf Selbstwert. Und das feiere ich, dass unser Gehirn ein Leben lang lebensfähig ist, lernfähig ist, so rum. Mhm. Lernfähig ist und dass wir uns immer verändern können. Mhm. Und wenn es heute jemanden noch sehr schlecht geht und er leidet, dann gibt es für jeden einen Weg. Und das feiere ich total in unserem Gehirn.
Voll. Du hast gerade diesen Begriff Plastizität verwendet, Neuroplastizität, ja, was auch viel jetzt durch Social Media schwirrt. Und drei Gedanken dazu. Das eine ist, gibt ja diesen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt's Hans nimmer mehr. Mhm. Das ist widerlegt dadurch. Mhm. Neuroplastizität ist der Grund und ist ja auch eine relativ neue Erkenntnis in der Forschung. Vor, ich glaube, noch 20, 25 Jahren dachte man, dass mit 25 spätestens das Gehirn fertig ist. Und heute weiß man, dass Menschen bis ins hohe Alter eben diese neuronalen Veränderungen durchführen können.
Absolut. Ja.
Schön. Und hat auch großen Bezug zu unserem heutigen Thema. Da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Zu Anfang dieses Gesprächs finde ich es immer ganz spannend zu lernen, wo die Menschen auch herkommen. Und jetzt nicht nur geografisch, sondern auch einfach von der Historie. Und was ist denn, Aileen, aus deiner Sicht so das früheste Ereignis, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich glaube, mein Wunsch, Psychotherapeutin zu werden, ist natürlich daher gekommen, dass ich mit einer sehr narzisstischen Mutter aufgewachsen bin und mit ganz viel emotionalem Missbrauch, aber auch mit physischem Missbrauch. Und natürlich hat mich interessiert, was bewegt Menschen dazu, so zu handeln. Und wir alle haben ein Gewissen in uns und wir alle wissen, es ist falsch, Kinder zu schlagen, es ist falsch, Kinder abzuwerten und zu demütigen. Was bringt Menschen dazu, sowas zu tun? Und mir war es wichtig, Menschen zu verstehen. Und warum Menschen nicht einfach gut zueinander sind. So, ich glaube, wir wissen, Menschen sind unglaublich wertvoll. Und ich finde es so wesentlich zu verstehen, warum wird genau das nicht erklärt? Also ich frage zum Beispiel meine Kinder manchmal, wer ist der wertvollste Mensch im Klassenzimmer? Und manchmal sagen Kinder vielleicht der Lehrer oder der beste Freund oder vielleicht die mit den guten Noten oder die Beliebten. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir von klein auf lernen, jeder Mensch ist unglaublich wertvoll. Und in so einem Klassenzimmer sind ganz, ganz viele wertvolle Menschen. Und jeder kann jeden gut behandeln. Und das ist eine Wahl, die wir haben. Und Mobbing ist, wenn wir gerade schon bei dem Thema, ne? Mobbing ist zum Beispiel ein Thema, das geht Lehrer an, das geht Erwachsene an. Die Kinder können das nicht klären. Aber wenn wir von klein auf in diese Welt hineinbringen, jeder Mensch ist wertvoll und genau so auch zu behandeln, ich glaube, das würde viel verändern. Und das war aber grundsätzlich die Ausgangsfrage, die mich beschäftigt hat. Warum behandeln Menschen einander nicht gut? Und das wollte ich verstehen.
Und das verstehst du sehr gut. Darüber hast du ein Buch geschrieben oder einen Grund dafür, der sich Trauma nennt. Und alle, die jetzt denken, okay, Trauma ist mir eine Spur zu krass, das betrifft mich nicht, bleib dran, weil wir werden lernen, dass Trauma viel mehr ist als ein Makrotrauma, wie man ja auch sagt, im Sinn einer Vergewaltigung oder einer posttraumatischen Belastungsstörung nach Kriegserfahrung oder so. Sondern es gibt subtilere Varianten, unter anderem das Entwicklungstrauma, über das wir sprechen werden, was Millionen von Menschen beschäftigt und betrifft, ohne dass sie es wissen. Und darüber werden wir heute sprechen. Ich habe zwei Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen, es gibt diesen Spruch, den ich wirklich tief finde und der heißt Hurt people, hurt people. Also im Deutschen, verletzte Menschen verletzen Menschen. Weil du gerade gesagt hast, warum behandeln wir uns nicht alle gut? Und oft ist es ja keine bewusste Entscheidung, sondern es sind Programme, die im Unterbewusstsein, im Nervensystem programmiert sind. Und die aufzudecken und dann dagegen zu arbeiten, ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Und da hilfst du vielen Menschen dabei. Und das Zweite ist, du hast gerade von Narzissmus gesprochen. Das ist ja auch so ein Fachbegriff, der mittlerweile sehr viel benutzt wird. Und jetzt ohne zu sehr auf deine Mutter einzugehen, aber erklär Menschen, die den Begriff gehört haben, aber noch nicht richtig was damit anfangen können, doch nochmal kurz, was das konkret ist.
Ja, gute Frage. Also ich meine, Narzissmus, unter Narzissmus verstehen wir Menschen, ist vielleicht, um das nochmal zu erklären, es gibt den verdeckten Narzissmus und es gibt den offenen Narzissmus. Den offenen Narzissten erkennen wir alle relativ schnell. Im ersten Moment löst er in uns eine Bewunderung aus und wir denken, wow, toller Mensch. Wenn wir im zweiten Blick hingucken, merken wir, wie schnell er entwertet, wie schnell er andere Menschen entwertet und sich drüber stellt. Und relativ schnell distanziert man sich von diesen Menschen. Das sind die offenen Narzissten. Und schwieriger ist es mit den verdeckten Narzissten. Die verdeckten Narzissten, die engagieren sich auch sozial. Die sind vielleicht in sozialen Berufen und man hat das Gefühl, oh, das ist eigentlich ein guter Mensch. Und trotzdem kommen so subtile Abwertungen, subtile Demütigungen. Das Gefühl, wenn man mit verdeckten Narzissten zusammen ist, mit beiden, ist, dass man sich danach schlechter fühlt. Das ist immer der Garant dafür, dass man merkt, okay, nach dem Kontakt geht es mir schlechter. Und was so wesentlich ist, ist, dass man das aber bei dem verdeckten Narzissmus oft nicht merkt. Wir merken nicht, was ein Mensch da wirklich mit uns macht. Der erzählt dann von seinen Stärken und sagt, ja, also in deinem Alter war ich schon viel weiter und wenn du nur das und das tun würdest, ich meine, du als Profi-Tennisspieler kennst das bestimmt, wenn Eltern gesagt haben, ja, du musst das und das tun, die haben das auch nicht geschafft, deine Eltern. Die sagen dir, wenn du auf dem Platz stehst, was du tun musst, sie haben es nicht geschafft. Und es ist so leicht, von außen etwas zu sagen, aber es trifft deinen Punkt nicht. Mhm. Also, und ich glaube, was so wesentlich ist, ist zu verstehen, dadurch, dass es nicht so klar benannt ist, merken wir es oft nicht. Dadurch fällt es oft nicht auf. Und dann heißt es, ja, du musst nach vorne gucken, du musst weitermachen, zieh durch. Und das ist schwierig zu erkennen.
Und ich habe jetzt bestimmte Personen im Kopf und oft sind das ja auch Führungskräfte, die sehr erfolgreich sind, weil sie viel aus ihren Teams rausziehen können, weil man diesen Menschen gefallen möchte und man immer noch mehr Leistung bringt. Wenn das aber eher im familiären Kreis, wie du auch angedeutet hast, ist und auch im frühen Entwicklungsalter, wo das Nervensystem erst seine Überzeugungen, seine Wahrheiten bildet, dann ist es natürlich etwas, was sich sehr tief eingraben kann und wo man sich auch gar nicht so leicht von abgrenzen kann.
Absolut. Also total schwer, dass, wenn man es nicht anders kennt, dass der Vater die Kinder auslacht oder die Mutter Kinder nicht ernst nimmt. Wenn Kinder etwas sagen und die Mutter sagt, ach komm du wieder, hör auf damit. Dann entsteht bei Kindern ein Bild von, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll und mir muss man nicht zuhören. Und das macht es so schwer, dass wenn wir, und das ist vielleicht so das Grausame bei Entwicklungstrauma, vielleicht kommen wir auf das, darf ich das nochmal ein bisschen erklären?
Unbedingt.
Also wir haben eine klassische posttraumatische Belastungsstörung. Das ist das, wenn wir vielleicht ein Zugunglück erleben. Und wir haben danach Intrusionen und Albträume davon. Das ist ein Ereignis, das das auslösen kann. Schlafstörungen, ne, ein Hyperarousal, ne, Herzrasen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen. Im Erwachsenenalter. Dann haben wir eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die gibt es auch erst jetzt seit 2000, also seit im ICD-11, also im Klassifikationssystem, ist auch nicht lange, ganz neu. Das ist so eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die betrifft zum Beispiel Frauen, die mit toxischen Partnern zusammen sind und die emotional oder physisch oder sexuell missbraucht werden. Und zwar über einen längeren Zeitraum. Da haben wir es mit Erwachsenen zu tun. Und jetzt kommen wir, und da ist schon das Nervensystem ausgereift, die Persönlichkeit ist aufgereift, die wissen, wie Menschen miteinander umgehen. Und jetzt kommen wir zum Thema Entwicklungstrauma, worum auch mein Buch geht und was mir so unter den Nägeln brennt. Es ist allein schon traurig, dass es für Entwicklungstrauma noch keine Diagnose gibt. Die wird es geben, da bin ich mir sicher. Die Studien zeigen, ungefähr 30% der Menschen leiden darunter unter einem Entwicklungstrauma, ohne es zu wissen. Und das ist dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen, die auf ihre Kinder aufpassen sollten, ihre Kinder missbrauchen. Emotional, sexuell oder physisch oder sie vernachlässigen. Und Kinder permanent in einer Hilflosigkeit sind, in einer Überforderung sind. Wenn Kinder erleben, die wachsen so auf, die kennen nie irgendwas anderes. Und wenn die so aufwachsen, gehen sie natürlich davon aus, dass das so sein muss und dass jeder das erlebt. Ich hatte mal im Studium eine Situation, da gab es ein Sozialexperiment und gab es ein großes Dreieck und um dieses große Dreieck haben so drei kleine so ein bisschen sind da hin und her gerutscht. Und die Professorin hat gefragt und sagte,
kleine Menschen waren das?
Nee, oder? Kleine Dreiecke, kleine Symbole sind da außenrum, drumherum gehüpft. Die hat man einfach wild bewegt. Und danach hat die Professorin gefragt und sagte, was seht ihr hier? Und weil sie mir so leid hat, weil keiner was gesagt hat, habe ich gesagt, naja, da war ein bisschen größeres Dreieck. Wahrscheinlich ist das die Mutter, die hinter ihren Kindern herläuft und sie verprügelt. Und dann sagte eine Kommilitonin von mir, was für eine gestörte Kindheit hast du denn gehabt? Mhm. Und es hat mich total verletzt und getroffen. Und ich habe gedacht, interessant. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, und andere haben gesagt, naja, vielleicht ist es ein Liebespaar oder ein paar Männer, die um eine Frau rangeln. Und interessant ist, in diesem Experiment ging es darum zu verstehen, zu verstehen, dass wir in so was Einfaches wie Symbole Beziehungen rein interpretieren, die überhaupt nicht da sind. Da haben sich nur ein paar Dreiecke bewegt.
Welche Bedeutung wir dem beimessen.
Richtig, das war das. Und was mir aber gezeigt hat, das erste Mal habe ich da verstanden, dass das, was ich erlebt habe, nicht okay war. Und dass das nicht der Standard war. Dass Eltern nicht hinter ihren Kindern herrennen, um sie zu verprügeln oder um sie zu demütigen. Das war der erste Moment, in dem ich das begriffen habe. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Schwierigkeit. Wenn das einfach Alltag ist und normal ist, dann haben wir wenig Bewusstsein dafür, dass das nicht okay ist. Dann geht man davon aus, dass das so ist und dass Kinder so aufwachsen. Oder auch mit Überforderung, wenn Eltern krank sind oder Alkoholiker oder also suchtkrank, dann geht man davon aus, das ist so. Eltern übernehmen keine Verantwortung und Kinder fühlen sich alleingelassen und verloren und übernehmen Verantwortung. Mhm. Haben immer das Gefühl der Überforderung, die sind immer hilflos, aber sie übernehmen Verantwortung, weil es kein anderer tut. Mhm. Und das ist so schwer verstehbar, dass das nicht Alltag ist und dass das anderen Menschen nicht so geht.
Und dass es Auswirkungen auf alles in unserem Leben haben kann. Wir werden heute noch über das Nervensystem sprechen, weil man kann jetzt sagen, gerade Menschen, die das als normal empfinden, sagen, die heutige Generation soll sich nicht so anstellen, das musste man aushalten, etc. Aber wenn man eben weiß, was es für Schäden auch auswirkt, warum darf man sich nicht damit ein bisschen beschäftigen und vielleicht den einen oder anderen Fehler auch weniger tun? Wir haben viele Eltern, die auch zuhören, und ich werde dich später auch fragen, was denn so ein paar Dinge sind, wo man als Eltern drauf gucken kann. Es geht ja nicht um Perfektion. Jeder hat eben nur die Möglichkeiten, die er hat. Aber mit dem Wissen, was es auslöst, kann man vielleicht das eine oder andere ein bisschen korrigieren.
Unbedingt.
Ja. Wir haben jetzt schon ganz oft über Trauma gesprochen und ich habe es im Vorgespräch vorhin gesagt, ich habe eine große Sorge und das ist, wenn Menschen diesen Begriff hören, dass sie die falsche Schublade öffnen. Ja. Denn unter Trauma versteht man die ganz schlimmen Dinge. Und ich möchte heute unbedingt erreichen, dass du uns eine neue Perspektive darauf gibst. Vielleicht muss auch ein anderer Begriff irgendwann erfunden werden, dass Entwicklungstrauma etwas ein bisschen anderes ist. Physiologisch vielleicht ähnlich, aber eben viel weniger dramatisch, viel subtiler und viel normaler in unserer Gesellschaft. Denn mir geht's auch so, wenn ich sagen würde, ich bin traumatisiert, würde ich sofort sagen, stimmt überhaupt nicht. Wenn ich aber ehrlich bin, weiß ich, dass in meinem Nervensystem bestimmte Stempel gesetzt sind, die mir heute nicht unbedingt nur helfen. Und ich glaube, so geht's ganz, ganz vielen. Was ist denn, du therapierst Tausende von Menschen über die letzten Jahrzehnte, was ist denn aus deiner Sicht so die gefährlichste Lüge, die sich Menschen sagen, die so ein Entwicklungstrauma in sich haben, es aber noch nicht erkannt haben oder auch nicht erkennen möchten?
Also was ich interessant finde, ich behandle Menschen, die kommen in der ersten Stunde und sagen, ich habe Depressionen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie macht das Leben überhaupt keinen Spaß mehr. Nichts macht mir Spaß. Eigentlich könnte es mir gut gehen. Ich habe finanziell ausgesorgt oder mir geht's gut. Bin in einer Beziehung. Aber ehrlich gesagt ist das Leben doof. Und wenn ich sie nach ihrer Kindheit befrage, kommt ganz oft, oh, meine Kindheit war alles gut. Es war alles schön. Da bin ich schon immer sehr hellhörig. Also die Frage ist ja, kann ich, in keiner Kindheit war alles gut. Und kann ich mich damit auseinandersetzen, was hat mir gut getan und was hat mir geschadet, was hat mich sehr geprägt, vielleicht auch manchmal unangenehm geprägt. Und wenn ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, dann kann ich zu dem Schluss kommen, meine Kindheit war super. Weil das ist das, was ich von den Eltern gesagt bekommen habe. Du kannst ruhig mal dankbarer sein, was du alles hast. Und uns geht's so gut. Ja? Und andere haben es viel schlechter. Und also das ist immer so ein Indiz, so, weil du fragst nach der größten Lüge. Wenn ich Menschen höre, die sagen, also bei mir war es super, bin ich immer skeptisch.
Darf ich da direkt reinfragen, warum tun Menschen sich so schwer, offen in ihre Kindheit zu gucken, ergebnisoffen da reinzuschauen?
Naja, die Frage ist halt, wir haben oft auch Angst vor Schuld. Wenn ich jetzt sage, es war für mich schwierig, dann verteile ich vielleicht Schuld an die Eltern. Und ich glaube, was aber so wichtig ist, ich bin gar kein Freund von Schuld. Schuld hilft gar keinem. Also ich bin kein Ankläger von Eltern. Ich will Heilung für Opfer. Und wie soll ich sagen? Schuld bringt uns nicht weiter, sondern wichtig ist zu verstehen, dass die Opfer, die Kinder, die oft dachten, sie sind schuld und die Schuldgefühle haben, die sich schämen, dass sie diese Schuld wegkriegen. Das finde ich total wichtig. Und Bei Entwicklungstrauma ist es wichtig zu verstehen, wenn Kinder irgendwann zu ihren Eltern gehen, und das machen alle Kinder, die gehen irgendwann hin und sagen, manchmal in der Pubertät, manchmal im frühen Erwachsenenalter, manchmal viel später, die sagen, weißt du, das und das hat mir nicht gut getan. Kinder haben, die wollen, die haben das Bedürfnis, dass ihr Schmerz gesehen wird. Und dann gehen die zu ihren Eltern und sagen, weißt du, dieses und dieses Verhalten hat mir nicht gut getan, das hat mich sehr verletzt. Und die schlechteste Variante, wie Eltern darauf reagieren können, ist zu sagen, du bist echt undankbar. Weißt du, was du alles hattest? Und ich habe mein Bestes gegeben. Und das ist so schwierig, weil das ist das, was Eltern meistens sagen.
Ja? Auch fühlen, auch vielleicht zurecht fühlen.
Ja, aber ich glaube, was wir nicht gelernt haben, ist, einander wirklich zuzuhören. Wir hören, mir ist das erst sehr spät aufgefallen, dass wir Menschen einander nicht zuhören. Und wir merken es nicht, weil wir als Kind schon immer nicht zugehört bekommen haben. Und dann fühlt sich das so vertraut an. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Du bist ja auch viel im Coaching-Bereich unterwegs. Wenn man zu seinem Vorgesetzten geht und man fasst sich ein Herz oder zu seiner Vorgesetzten und geht dahin und sagt, ich bin überlastet, ich kann nicht mehr, ich bin an einem Punkt, mir ist es gerade zu viel. Dann können wir gucken, was sagen die Chefs meistens. In aller Regel sagen die, ich weiß, ist gerade eine anstrengende Zeit, ich weiß, wir müssen durchhalten, es wird bald besser, wir müssen noch ein bisschen durchhalten oder ich stelle jemanden ein, ich führe schon Bewerbungsgespräche oder ist gerade saisonal bedingt so, wird besser. Und dann geht der Mitarbeiter wieder raus und denkt sich, echt jetzt? Und denkt, okay, ich muss mehr durchhalten, es geht allen so. Mhm. Und wenn wir aber, was den Unterschied machen würde, wenn wir im Gespräch mit dem Chef sitzen würden und sagen würden, Chef, vielleicht habe ich es nicht klar genug gesagt. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nicht mehr durchhalten kann. Und dann wird der Chef, bin ich mir sicher, die meisten Chefs und Chefinnen der Welt würden sagen, okay, gut, dass du gekommen bist. Ich danke dir. Lass uns gucken, was wir jetzt verändern. Aber das tun wir nicht. Und wir merken das auch nicht. Weil wir sind es so gewohnt zu hören, wir müssen durchhalten und weiter nur noch kurz, ist so, komm, müssen wir durch, dass wir nicht auf die Idee kommen, dann nochmal nachzuhaken und zu sagen, Chef, die Grenze ist schon erreicht. Oder schon überschritten. Und in so vielen Bereichen hören wir einander nicht zu. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel.
Gerne.
Wenn jemand, oder auch ich glaube, viele kennen das. Als ich, wenn ich gelernt habe, ich habe sehr gute Noten gehabt, ich habe immer meine Minderwertigkeitsgefühle über Leistung kompensiert, dass ich dann, ne, durch Noten zum Beispiel dann eher die Bestätigung bekomme, ich bin doch wertvoll. Und also ich war immer so ein klassischer Overperformer. Und viele sehen das auch, wenn ich habe mich gestresst bei Arbeiten. Ich wollte unbedingt die Eins haben und habe mich total gestresst. Und wenn ich Freunden gesagt habe, oh, ich habe gerade Prüfungszeit, ich bin so gestresst, dann haben die gesagt, komm, du machst eh die Einser. Du holst keine, ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Und das kennen, glaube ich, ganz viele, die lernen. Oder wenn jemand sagt, oh, ich fahre in Urlaub und es ist noch so viel zu erledigen, dann sagen, ja, das schaffst du, komm, lass liegen. Aber keiner sagt, ich sehe gerade, dass du am Kämpfen bist und es tut mir echt leid. Das ist die Antwort, die wir am allerseltensten bekommen, dass jemand sagt, ich sehe, es ist gerade schwer. Also, sondern wir alle, oder auch um es gut zu meinen, wir sagen, hey, du schaffst das und ich glaube an dich und wir sagen was Motivierendes. Aber das ist nicht das, was wir hören wollen. Das ist nicht das, was wir brauchen in dem Moment. In dem Moment brauchen wir Mitgefühl, was wir vielleicht früher nicht bekommen haben, aber dann merken die anderen auch nicht. Wir wissen gar nicht, wie Mitgefühl geht. Wir hören einander nicht zu. Wir verstehen nicht wirklich. Wir hören zu, um zu antworten. Und zwar das, was wir glauben, was der andere hören will und was der andere braucht. Aber wir verstehen nicht wirklich. Wir hören nicht zu, um wirklich zuzuhören. Wir hören zu, um zu antworten. Das macht's schwer.
Und ich selber bin Vater seit 1,5 Jahren. Auch mein Sohn wird vielleicht mal in ein paar Jahren oder Jahrzehnten mit dieser Frage oder mit dieser Aussage zu mir kommen. Was würdest du Eltern denn empfehlen? Ja. Die falsche Antwort hast du gerade schon gesagt oder die nicht so ideale. Was wäre denn eine bessere Alternative?
Also ich habe 3 Kinder. Meine Kinder werden ganz sicher irgendwann kommen. Aber ich bin darauf vorbereitet. Bestimmt gibt es Dinge, die ich als Eltern vielleicht nicht sehe. Und das ist okay. Und es ist okay. Und ich finde es total wertvoll, dass ein Kind mir sagt, das und das war nicht gut für mich. Weil das ist die Grundlage, um einander wirklich zu begegnen, auf einer Ebene, auf der man sich nicht begegnet ist. Das ist vielleicht wie in einem Restaurant. Wenn man das Essen zurückgehen lässt und es hat nicht geschmeckt, ist die Konsequenz, wir gehen nicht mehr hin. Wenn ich aber dem Kellner sage, das Fleisch war viel zu lange durchgebraten oder wie auch immer, das und das war trocken, dann kann der sich verändern. Und ähnlich ist das in der Beziehung mit Eltern und Kindern. Also wenn meine Kinder ankommen und mir irgendwann sagen, Mama, da hätte ich mir mehr gewünscht, dass du mich mehr feierst und mehr lobst und Erfolge nicht, ne? Oder dich, mich mehr, was auch immer, mir mehr beistehst, dann würde ich genau das tun. Also dann kann ich ja genau das verändern und das ist ja, also was ich tun würde, ist, wenn meine Kinder irgendwann kommen, würde ich sagen, ich finde es total mutig, dass du zu mir kommst. Und ich bin dir total dankbar, dass du diese inneren Gefühle, die du in dir trägst, mit mir teilst. Und ich bin dir dankbar, dass ich würde auf den Schmerz der Kinder eingehen, nicht auf meinen. Und nicht auf, natürlich würde ich gleichzeitig denken, oh, das habe ich vielleicht falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht. Aber was so wichtig ist, ist nicht meinen Schmerz zu sehen. Das ist ja das, was Eltern meistens machen, zu sagen, die sehen ihren Schmerz und sagen, weißt du, was ich alles getan habe? Und weißt du, was ich alles nicht hatte, um es dir zu ermöglichen? Und das stimmt alles. Aber es wertschätzt nicht den Schmerz der Kinder und es sieht den Schmerz der Kinder nicht. Und was so wichtig ist, ist, den Schmerz der Kinder zu sehen und zu sagen, ich bin dir total dankbar, dass du kommst. Und ich glaube, du hast das schon lange mit dir rumgetragen. Und ich finde es toll, dass du den Mut hast, jetzt mit mir darüber zu sprechen. Und ich bedauere, dass ich dir das nicht geben konnte, wenn sie was vermisst haben, oder dass ich das getan habe, wenn es Kinder verletzt hat. Also das finde ich so wichtig, dass Kinder sich gesehen fühlen und dass ich als Elternteil den Schmerz der Kinder sehe. So, ganz wesentlich.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, kann man konzeptionell auf jede Beziehung anwenden, auch mit dem Partner, dass man nicht sofort in einen Verteidigungs-, Rechtfertigungs- oder vielleicht sogar Kritikmodus geht, sondern das erstmal aufnimmt, validiert, was man gerade gehört hat und das in irgendeiner Form auch einordnet.
Also vielleicht mal ein Beispiel für Partnerschaften. Ich bin dir dankbar, dass du darauf, da funktioniert das nämlich genauso. Wenn, wir nehmen jetzt mal Stereotype, eine Frau sitzt auf dem Beifahrersitz und sagt, ich habe Angst beim Auto von mir. Ich habe gerade Angst. Dann sagt der Mann in aller Regel, was sagt er dann?
Brauchst du nicht, ich kann sicher Auto fahren.
Brauchst du nicht, ich fahre sicher, ich habe noch nie einen Unfall gebaut, es ist alles gut. Aber, oder er sagt, fahr doch selber und wird wütend oder so. Mhm. Die Schwierigkeit ist aber, sie sagt nicht, du fährst schlecht Auto. Sie hat nicht gesagt, du fährst zu schnell. Sie hat nur gesagt, ich habe Angst. Und das hat was mit ihr zu tun. Und vielleicht sind ihre Eltern nicht sicher Auto gefahren. Vielleicht sind die mit Alkohol Auto gefahren oder wie auch immer. Aber das sagt was über ihre Erfahrung aus, wie sie sich beim Autofahren als Beifahrer fühlt. Nur darüber sagt es was aus. Das sagt nichts über die anderen aus. Und interessant ist aber, dass in der Partnerschaft der Partner sich sofort angegriffen fühlen kann und einen Streit daraus, weil die Frau sich auch nicht gesehen fühlt. Das Sinnvollste, was man machen kann, ist zu sagen, okay, was brauchst du? Und wenn sie sagt, fahr auf der Autobahn, vielleicht nicht schneller als 120 oder 140, dann bekomme ich Angst. Okay, dann kann man sich daran anpassen, ohne und zu merken, das, was der andere sagt, sagt mehr über ihn aus als über mich. Das ist keine Kritik. Wenn wir aber viel kritisiert worden sind zu Hause, dann hören wir auf diesem Kritik oder auf diesem verletzten Ohr, hören wir, jetzt meckert sie auch schon wieder rum, obwohl ich es so gut mache, obwohl ich so gut Auto fahre. Und dann fühlen wir uns angegriffen. Mhm. Aber auch das ist so ein, und vielleicht nochmal, wenn ich das noch erklären darf, was Menschen so schwierig macht, und das beschreibe ich in dem Buch auch, ist, wir haben primäre Emotionen, wir haben sekundäre Emotionen, da reden wir so selten drüber. Die primäre Emotion der Frau ist jetzt die Angst. Was in aller Regel passiert, ist, dass der Mann sagt, ja, jetzt beruhig dich mal oder, ne? Und was dann passiert, ist, dass sie sich nicht gesehen fühlt. Was sie das nächste Mal machen wird beim Autofahren, dann wird sie mit der sekundären Emotion reagieren, und zwar mit Wut. Und dann wird sie sagen, jetzt fährst du schon wieder so schnell.
Und er fragt sich, was ist heute eigentlich los?
Naja, und dann hat man schon wieder einen Konflikt. Mhm. Aber, und das macht es aber noch schwieriger. Also vielleicht mal ein Beispiel von, mein Sohn hat vor ein paar Wochen, da ist ein Freund von ihm länger nicht in die Schule gekommen, weil er sich in der Schule schwer tut. Und dann hat mein Sohn zu Hause gesagt, oh Mann, ich find's so doof, dass der nicht kommt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, mir gefällt nicht, wie du über ihn redest. Und dann sagt er, ja, aber warum kommt der auch nicht? Und dann habe ich gesagt, interessant, ich merke, dass du wütend bist. Aber eigentlich vermisst du ihn. Und dann sagt er, ja, Schule ohne ihn ist doof. Ich sag richtig. Aber genau das könntest du ihm sagen. Und oft haben wir Wut, aber eigentlich vermissen wir jemanden oder haben eine Sehnsucht. Oder wir zeigen Angst als primäre Emotion, wir zeigen Wut als sekundäre Emotion, aber zeigen nicht die Angst, die dahinter steht. Und das macht es so schwierig, auch gerade in Beziehungen, weil wir nie genau wissen, haben wir es jetzt mit der primären oder mit der sekundären Emotion zu tun? Betrifft mich das jetzt oder ist das ein Thema, was dich betrifft? Und das macht Beziehungen so unglaublich schwer. Und vor allem, wenn wir nicht über Emotionen sprechen.
Mhm. Und jetzt würden viele auch sagen, hier werden gerade alle Klischees einer Psychiaterin, Psychologin bedient mit primären, sekundären Emotionen. Aber am Ende werden wir es ja wieder einfacher machen, wie man diese Dinge, diese Trigger auch erkennen kann, wenn man eben auch seine traumatischen Entwicklungen da erkennt. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass mehr Menschen betrifft, als sie vielleicht selber denken würden. Woran können wir denn so aufs erste Mal erkennen, ob man tatsächlich solche Entwicklungstraumata, ob milde oder ausgeprägter in sich hat, die man bisher gar nicht wahrgenommen hat?
Also wir reden sehr, sehr oft davon, dass Trauma im Körper sitzt. Das ist richtig. Aber Trauma sitzt auch in den Gefühlen und da reden wir viel zu selten drüber. Also Wenn wir zum Beispiel mit Menschen zusammen sind und wir sind permanent angespannt oder kriegen Schweißausbrüche, uns wird warm, wir sind angespannt, wir werden immer unsicherer, dann ist das ein Zeichen körperlich. Wenn wir emotional merken wir, dass wir vielleicht in einer Situation, jemand ist zum Geburtstag eingeladen und wir nicht. Und wir haben so eine Ablehnungssituation, wir alle kennen das. Und wir fühlen uns ein Stück abgelehnt und dann kommen bei einem unverarbeiteten Entwicklungstrauma kommen all die Gefühle wieder hoch. Von Verlassenheit, von Ablehnung, von Alleinsein, von Wertlosigkeit. Wir alle kennen das. Und dann kommen diese Gefühle wieder hoch und wir merken, oh, gruselig. Und was wir dann tun, ist, wir sind absolute Unlustvermeider und Lustmaximierer. Das heißt, wenn diese Gefühle dann kommen, dann drücken wir die in aller Regel am liebsten weg, weil wir fühlen uns schlecht. Dann drücken wir die weg, machen irgendwas anderes, betäuben uns mit irgendwas, mit Netflix, Einkaufen, Alkohol, mit Netflix, mit ja, was auch immer. Oder machen Sport, Hauptsache weg, dass wir das nicht fühlen, was da eigentlich ist. Aber die Schwierigkeit ist, dass diese Gefühle nicht einfach gehen. Sobald wir uns das nächste Mal wieder so fühlen, es ist egal, ob wir traurig sind, ob wir Ängste haben, ob wir Schuldgefühle oder Schamgefühle haben, dann kommen diese alten Gefühle alle wieder hoch. Und dann das ist wie kleine Kinder, die kommen an und sagen, hast du jetzt Zeit, uns zu fühlen? Ja, ist jetzt der Moment da? Können wir jetzt alle kommen? Und dann springen die alle auf unseren Schoß und wir merken, ja, ich kann gar nicht mehr atmen. Und meistens haben wir Angst, weil wir gar nicht wissen, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen können. Und je mehr ich solche Gefühle habe, Angst, Verzweiflung, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Überforderung, desto eher kann ich davon ausgehen, dass ich ein Entwicklungstrauma habe. Auch wenn so harmlose Situationen starke Gefühle auslösen, starke Gefühle von Selbstabwertung, von Hilflosigkeit, von Ohnmacht, ja, dann ist es eher ein Indiz dafür, dass da ein Entwicklungstrauma dahinter steckt und dass es sich lohnt, zu schauen, dass man diese, auf der einen Seite das Nervensystem reguliert, das ist die körperliche Ebene, und Emotionen wirklich nachhaltig verarbeitet, also so, dass die nicht mehr kommen, so dass, wenn ich das nächste Mal eine Ablehnungssituation habe, ich oder irgendwas falsch gemacht habe, irgendeinen Misserfolg habe, dass ich dann nur dieses Gefühl habe von dem Misserfolg in dieser Situation, was sich viel leichter tragen lässt, wenn ich merke, wie viel ich schon erreicht habe, als wenn all die anderen Gefühle von Misserfolg und von Überforderung oder was auch immer noch mit hochkommen. Mhm. Und das bedeutet Therapie.
Mhm. Bevor wir da einsteigen, wie wir das machen, jetzt können Menschen, die sagen, ich habe eh schon so viel zu tun im Leben, was ist denn so schlimm daran, dieses Gefühl zu begraben, in Netflix oder in Social Media zu versinken und weiterzumachen? Was ist denn der Preis, den wir kurz- und auch langfristig bezahlen müssen, wenn wir das eben immer wieder zur Seite schieben?
Also zum einen kommt es doppelt zurück. Also die Gefühle, die wir, je stärker das Gefühl ist, das da kommt, desto mehr kann ich mir vorstellen, wie viele Jahre und wie lange ich die schon unterdrücke. Und die summieren sich ja an. Das ist, wenn man sich das in Flüssigkeit in einem Glas vorstellt, dann merkt man, irgendwann wird's wirklich eng. Ja? Also es fühlt sich wirklich überwältigend an. Und das ist das, was Patienten auch oft beschreiben. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben ganz, ganz viel...
Darf ich da kurz einsteigen, bevor ich es vergesse? Sorry, ich möchte eigentlich selten unterbrechen, aber... Kann man das dann so erklären, wenn irgendwelche emotionalen Ausbrüche stattfinden und Menschen dann sagen, okay, ich bin halt impulsiv, ich bin, keine Ahnung, dies oder jenes Sternzeichen oder sowas. Sind das dann solche Dinge, die dann schön geredet werden, obwohl vielleicht so eine Aufstauung von Emotionen da stattfindet?
Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Es sind eher Emotionen, die nach innen gehen, die dann schwierig sind. Also eher Verzweiflung und eine Traurigkeit, vielleicht ein Konflikt mit einem Partner und man hat das Gefühl, ich werde nie verstanden und immer werde ich kritisiert, ich bin nie genug, ich reiche nicht. Und dann kommen eher solche Gefühle von, wie unglaublich anstrengend alles ist, anstatt offen darüber reden zu können, zu sagen, interessant, wir haben gerade einen Konflikt, lass mal gucken. Ich habe die Situation so und so wahrgenommen, wie war es für dich? Das hat ja eine Leichtigkeit, wenn ich nicht so viel Last an Schuld und Scham in meinem Rucksack habe und Hilflosigkeit und Verzweiflung, kann ich total gut jeden Konflikt lösen und kann sagen, interessant, ich habe das so wahrgenommen, wie hast du es denn wahrgenommen? Und irgendwie haben wir da aneinander vorbeigeredet. Mhm. Also schwer wird's dann, also so die schwersten Emotionen sind Schuld, Scham, Angst, Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Ohnmacht, ja, Überforderung. Und das sind die Emotionen, die dann kommen. Wut ist etwas, was wir am ehesten noch leben. Also wenn unser Nervensystem sehr überlastet ist, dann ist Wut das Erste, was kommt. Also Wut, wie soll ich sagen, wenn wir unter Druck sind, holt das Schlechteste in uns zum Vorschein. Und wenn wir entspannt sind, holt es das Beste in uns zum Vorschein. Also wir gefallen uns alle viel besser, wenn wir entspannt sind. Mhm. Und wenn ich mein Entwicklungstrauma nicht bearbeite, dann kommen diese unangenehmen Gefühle immer mehr, vor denen ich ja eigentlich davonlaufe, weil die will ich nicht fühlen. Weil die so übermächtig sind. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Die sind so maximal übermächtig und entziehen uns jegliche Daseinsberechtigung. Und das macht es so schwer. Aber vielleicht nochmal kurz, wir haben ganz, ganz viele Schutzmechanismen, die wir uns im Laufe unseres Lebens aufbauen. Also zum Beispiel, ich habe vorher gesagt, bei mir war es das Overperformen. Mhm. Ich habe immer ganz, ganz viel gemacht. Und immer, wenn ich nichts gemacht habe, habe ich mich schuldig und schlecht gefühlt. Aber das führt ja nicht dazu, dass wir wirklich, der Überlebensmodus führt nicht dazu, dass wir glücklich sind. Der Überlebensmodus führt dazu, dass wir die alten Gefühle in Schach halten. Die alten Gefühle von Wertlosigkeit oder von Schuld oder Scham. Und dann kann ich mich abarbeiten und kann diese alten Gefühle in Schach halten. Aber ich lebe nicht. Ähnlich mit einem Perfektionismus. Wenn jemand perfektionistisch ist, damit er ja keinen Fehler macht und wieder so überhart gestraft wird, dann muss ich mich immer kontrollieren. Das ist nicht schön. Mhm. Es ist nicht schön, alles immer kontrollieren zu müssen und es immer perfekt machen zu müssen, weil wir sind keine perfekten Menschen. Wir machen Fehler. Und es ist viel schöner, wenn ich das annehmen kann. Und deswegen ist es so wichtig, ein Entwicklungstrauma heilen zu können, sodass ich nicht im Überlebensmodus bin, sondern dass ich anfange, das Leben zu leben, für das ich eigentlich gemacht bin.
Lass uns noch ein bisschen mehr über diese Schutzmechanismen sprechen, weil das ja Verhaltensweisen sind, die Menschen bei sich selber oder bei anderen beobachten, sie aber oft nicht erklären können. Und zwei hast du jetzt schon gesagt, diesen Erfolgsantrieb, um den Minderwert zu kompensieren, Perfektionismus. Mhm. Und das sind ja gerade zwei Beispiele, die auch verzwickt sind, weil dafür wird man ja oft vom Umfeld sehr gefeiert. Ja. Es ist der Grund, warum man ein gutes Gehalt teilweise hat, eine tolle Karriere macht, im Sport erfolgreich ist. Und ich darf ja hier auch mit vielen erfolgreichen Menschen, je nachdem, wie man Erfolg definiert, sprechen. Und viele berichten, dass sie auf dem Höhepunkt ihres Erfolges kein Glück empfunden haben, kein Angekommensein. Und das ist ja eine Erklärung dafür, dass der ursprüngliche Antreiber eigentlich aus einem Mangelzustand entstanden ist und nicht, weil sie die Sache an sich so lieben. Was für weitere Schutzmechanismen gibt es noch, die du so bei deinen PatientInnen immer wieder siehst, wo man sagt, eigentlich sieht das ja nach Stärke und nach Antrieb und nach toll aus, aber in Wahrheit ist es etwas, was einen sehr hohen emotionalen Preis auch bedeutet.
Ja, also wir alle haben ganz viele Schutzmechanismen und wir alle, und das finde ich auch wichtig, wir alle wir benutzen mehrere. Der eine ist perfektionistisch und mal sind wir perfektionistischer, mal sind wir mehr am Overperformen und jeder auf einer anderen Ebene. Ein Mechanismus ist zum Beispiel, den Männer vielleicht auch eher haben, ist Rückzug. Ja, also wenn es im Außen zu wild und zu kritisch wird und zu schwierig wird, dann ziehen sie sich zurück. Und dann merken sie, okay, ich muss jetzt hier raus. Aber was sie nicht machen, ist, daran erkennt man, dass es ein Schutzmechanismus ist. Das heißt, sie gucken ja nicht, oh, was ist hier gerade für ein Konflikt gewesen und lass uns mal schauen. Und wir, sondern das ist ja eine Flucht von, ich mache jetzt Sport oder ich muss jetzt einen Kopf freikriegen, ich mache was ganz anderes. Ich muss den Kopf freikriegen, heißt eigentlich, ich muss dieses Gefühl wegkriegen. Dieses Gefühl der Selbstabwertung, das muss ich wegkriegen. Und damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und dass es in Beziehungen entsteht, das Trauma, und in Beziehungen zeigt es sich auch wieder. Ja? Also das heißt, wenn wir... Ich war mal in einer, ich hatte mal einen Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der war in einer Beziehung und die waren verlobt. Das war ganz am Anfang meiner Arbeitszeit und der hat gesagt, nee, er hat sich jetzt getrennt. Und ich habe gefragt, warum? Und er sagte, ja, sie ist zu spät gekommen und hat nicht angerufen. Und er hat berichtet und er sagte, sie hätte fremdgehen können, sie hätte alles tun können, es wäre okay, aber sie hätte nicht zu spät kommen dürfen. Und dann hat sich so im weiteren Gespräch gezeigt, das war ein junger Mann, der die Mutter ist bei der Geburt gestorben, Vater erfolgreicher Manager und der ist immer zu spät abgeholt worden, überall, aus dem Kindergarten, er war immer der Letzte, er stand immer da, hatte immer Ängste, ob irgendwas passiert ist und der Vater ist immer als allerletzter gekommen.
Gänsehaut.
Und der hat sich gefühlt, wie das Kind beim Dreck. Und er sagt, ich kann mit ganz vielem umgehen, aber nicht damit, dass jemand zu spät kommt. Das löst in mir so ein, das will ich nie wieder erleben. Und das ist so ein Thema, wichtig ist zu verstehen, da hinzufühlen und zu gucken, was macht das mit einem? Und welches Verhalten hat in mir welche Wunde aufgerufen? Und dann kann ich schauen, also wichtig ist ja zu begreifen, wenn jemand zu spät kommt, gerade bei diesem jungen Mann, heißt das nicht, dass ich wertlos bin. Mein Vater war nicht in der Lage, mir zu zeigen oder dieses Gefühl zu geben. Und er hat nicht gemerkt, meinen Schmerz nicht gesehen. Und ich kann heute über meinen Schmerz sprechen und ich kann darüber reden und ich kann, ne, also, aber das ist das Wesentliche, dass ich damit anders umgehe. Und also wir entwickeln ganz, ganz viele Schutzmechanismen.
Und ich hatte dich vorhin ja nach dem potenziellen Preis gefragt, den wir zahlen. In diesem Fall ist es eine Ehe, die nicht stattgefunden hat, weil er sich im verlobten Status wegen so einer für uns beide Banalität, für ihn das Schlimmste, was es emotional sein kann, weil diese Verknüpfung nie aufgelöst wurde zwischen jemand kommt zu spät und ich bin als Mensch wertlos.
Genau, absolut.
Wahnsinn.
Und ja, Hammer. Oder auch in Beziehungen tritt sowas auf, schwierig. Was wir zum Beispiel haben, sind People-Pleaser. Die immer irgendwie moderieren und immer helfen, dass gute Stimmung ist, ja. Und die
gute
sich selber.
Vertriebler, typischerweise.
Ja, absolut, ja. Gute Marketing-Leute, ja. Mhm. Aber die immer, wie soll ich sagen, sich selber vergessen. Die versorgen alle anderen und gucken, dass es allen gut geht. Und das ist auch immer ganz interessant zu sehen. Manche Menschen gewinnen im Kontakt mit anderen. So sollte es ja eigentlich sein. Eigentlich sollte der Kontakt mit Menschen uns Energie geben. Weil eine Verbundenheit da ist und weil es schön ist und man bereichert, wie da geht. Bei Menschen, so People-Pleasern, die verlieren typischerweise Energie im Kontakt. Die gehen in Kontakt und fühlen sich danach total leer. Der andere fühlt sich gut, der andere fühlt sich voll und gesättigt und geht aus dem Gespräch mit People-Pleasern heim und sagt, wow, das war so toll. Aber der People-Pleaser geht heim und merkt, puh, das war anstrengend, ja. Weil die immer wieder lesen, was will der andere haben, was muss ich sagen, die lesen permanent ihre Umwelt und performen in Beziehungen. Das, was ich auf Leistungsebene performt habe, performen People-Pleaser im Kontakt mit anderen. Aber, und vielleicht nochmal zu dem Preis. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Schutzmechanismen. Der Preis, den wir tragen, ist, dass es uns nicht gut geht, um es relativ klar zu sagen. Menschen kommen mit Depressionen und sagen, ich bin depressiv, ich weiß gar nicht warum. Und wenn wir, um es mal ganz banal zu sagen, bei einem Depressiven, wenn wir depressiv sind, dann heißt es, dass wir zu wenig Dinge getan haben, die uns gut tun. Um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Wenn ich keine Lebensfreude mehr habe, dann habe ich selber oder andere für mich, dann ging es nie um mich, dann ging es immer nur um die anderen. Und wenn ich mich nicht wahrnehme und sehe, so ein typischer People-Pleaser, der hat eher die Tendenz, depressiv zu werden, dann, wenn vielleicht nicht mehr viele Menschen um ihn herum ist, weil er umzieht oder irgendwie wenig Menschen da sind oder Beziehungen in die Brüche geht, dann ist der People-Pleaser allein. Und er weiß gar nicht, wie es geht, andere glücklich zu machen, aber nicht sich selber. Das ist so das, was hinter Depressionen steckt oder bei Ängsten. Und es ist egal, wovor wir Angst haben. Aber es ist eine Angst, nicht zu genügen, nicht sicher genug zu sein, dass etwas passiert. Das zeigt zumindest, dass jemand gelernt hat oder eben nicht gelernt hat, was Sicherheit bedeutet. Was ein Safe Space bedeutet. Dass Menschen gelernt haben, jetzt im Alter deines Sohnes, die sind ganz oft, Kinder sind ganz oft unsicher. Und dann gehen sie zu Eltern, werden in den Arm genommen und es wird ihnen gesagt, hey, ist das gut, ich bin da, alles gut, wir können das machen. Und genau, wenn genau das fehlt, weil es zu viele Wutausbrüche gibt, zu viel Gewalt, zu viel Lautstärke, zu viel Demütigung und Erniedrigung, dann fehlt dieser sichere Raum und dann kann sich Angst in ganz vielen Ebenen, als Sozialphobie, als Angst vor Prüfung oder was auch immer, zeigen. Letztendlich steckt die Angst dahinter, nicht gut genug zu sein und keine Sicherheit erlebt zu haben. Mhm. Und es ist dieses Trauma, und das finde ich so schade, Entwicklungstrauma. Oft kommen die Patienten nicht und sagen, ich habe ein Entwicklungstrauma. Oft kommen die Patienten und sagen, ich habe Ängste schon immer, ich weiß gar nicht, woher die kommen. Oder ich habe Schmerzen, ich weiß nicht woher. Und das zeigt, wie sehr wir das verdrängen, wie oft wir diese unangenehmen Gefühle, und das will ich vielleicht gerade noch mal ergänzen. Also wir verdrängen unsere Gefühle, weil wir natürlich auch früh gelernt haben, sie sind nicht okay. Wenn wir Wutausbrüche hatten, wenn wir wütend waren, wenn wir ängstlich waren, wenn wir unruhig waren, dann
haben wir... Nein, doch nicht.
Ja, sei jetzt endlich mal still, das ist jetzt gut, hör auf damit, es reicht. Aber Kinder wissen dann nur, okay, ich darf das nicht mehr zeigen. Und dann auf einmal passiert diese Unruhe, ist in uns. Wir wissen gar nicht, wie gehen wir damit um. Ich bin total traurig, ich bin total ängstlich, ich bin wütend. Ich bin enttäuscht, überfordert, aber ich darf es nicht mehr zeigen. Okay, das können wir gut. Wir sind Meister darin zu ertragen, wir sind Meister darin auszuhalten, wir sind Meister darin, wir kennen dieses Gefühl, es so vertraut, innerlich total hilflos und überfordert zu sein, aber es nach außen hin nicht zu zeigen.
Und zu funktionieren.
Und zu funktionieren. Das ist das Traurige, das berührt mich immer, wie gut wir das können und wie wenig Bewusstsein wir dafür haben. Und meistens müssen wir erst irgendwie zusammenbrechen, bis wir merken, was eigentlich passiert. Also klassischerweise so typischer Zusammenbruch bei einem Burnout, ja, also bei Menschen mit Burnout. Und wenn jemand einen Burnout entwickelt, dann ist der über alle Grenzen hinweggegangen. Also dann habe ich schon lange Schlafstörungen gehabt, dann habe ich schon lange eine körperliche Unruhe gehabt, dann habe ich schon lange nicht mehr abschalten können, da war das Leben schon lange nicht mehr schön. Ich habe schon lange wenig Schönes gemacht in meinem Leben, bis ich letztendlich zusammenbreche. Es ist immer so ein Indiz dafür, wie lange das Leiden schon andauerte und wie leidensfähig wir sind.
Ich glaube, das macht Menschen grundsätzlich aus, erlebe ich auch in meiner Arbeit, dass oft dieser Zusammenbruch, wie du ihn jetzt sagst, notwendig ist, um sich auch die Legitimation zu geben, etwas zu ändern. Weil alles davor hieße ja Schwäche, hieße Aufgeben, hieße, dass man eben Menschen enttäuscht oder ähnliches. Wir werden gleich über so ein paar Heilungsstrategien auch sprechen, die in deinem wunderbaren Buch auch dargestellt sind. Ich möchte vorher noch zwei Aspekte von Trauma beleuchten. Es gibt ja zum einen das Trauma, aber es gibt auch, und auch das geistert immer mehr durch die sozialen Medien, dieses posttraumatische Wachstum. Das wird ja schon fast so ein bisschen glorifiziert, dass jedes Trauma, jede Krise uns stärker macht. Und darum geht es ja auch hier im Auf- und Ab-Podcast, aber nicht in der Logik, dass jede Krise uns stärker macht, sondern es müssen ja ein paar Faktoren auch zusammenkommen. Denn viele Krisen zerstören Menschen ja auch nachhaltig. Und das wäre meine nächste Frage an dich, Aileen. Was sind denn so Eigenschaften, Fähigkeiten, die wir entwickeln müssen, damit wir eben solche Krisen auch nutzen können, um daraus stärker hervorzukommen?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist, wenn wir Krisen überwinden, dann werden wir stärker. Das ist so. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist, ich würde niemals sagen, du brauchst eine Krise, um stärker zu werden. Mhm. Ja, und das ist ja oft dieses, ich habe früher auch von Freundinnen oft gehört, es hat dich stark gemacht. Ja, aber ich habe so viele Schutzmechanismen entwickelt, die mich auch ganz arg blockiert haben. Und ich fand diese Aussage, es hat dich stark gemacht, nie gut. Und ich habe mich nie gesehen gefühlt, weil ja, es hat mich stärker gemacht. Ja, ich habe gelernt, Themen zu lösen. Heute, wo es mir richtig gut geht, kann ich sagen, ich kann da gut mit umgehen. Ja? Und ich habe viel mitnehmen können, aber ich hätte es mir niemals gewünscht. Mhm. Und ich glaube, was es braucht, ist, also was ich total wichtig finde bei Entwicklungstrauma, ist zu verstehen, dass das nie meine Scham war, dass das nie meine Schuld war. Das finde ich das Allerwichtigste. dass Dinge passiert sind, die nie hätten passieren dürfen. Dass man Dinge erlebt, die nie okay waren. Auch wenn jemand gesagt hat, genau so ist es. Und ich feiere diesen Fall von Gisèle Pelicot. Du hast den bestimmt mitbekommen. Mhm. Die Frau, wo der Mann andere Männer eingeladen hat, um sie zu vergewaltigen.
Sie betäubt.
Genau, sie betäubt. Mhm. Danke. Und sie dann vergewaltigt haben. Und sie ist gefragt worden, in Frankreich lief das, ob der Prozess öffentlich sein soll. Und ich hätte total verstanden, wenn sie sagt nein, weil es wurde auch Videomaterial gezeigt. Und sie sagte, ich möchte, dass es öffentlich ist, weil ich will, dass die Scham die Seite wechselt. Sie hat sich geschämt. Aber im Gerichtssaal verstecken sich dann alle und jeder nimmt irgendwas vor die Hand vor. Und es wird so offensichtlich im Gerichtssaal, wer sich hier schämen muss. Und das ist also großartig. Und ich glaube, das ist etwas, was bei Entwicklungstrauma auch passiert. Dieser Punkt zu begreifen, das war nie meine Schuld. Und das ist, wenn man einen Banküberfall erlebt und man ist da ein Geiselopfer, was uns ja meistens nicht passiert, aber
toi, toi, toi.
Dann wissen wir, wer der Täter ist.
Mhm.
Und dann wissen wir, dass wir Opfer waren. Und wir bekommen ganz viel Mitgefühl und ganz viel Verständnis von allen. Und wir dürfen uns Zeit nehmen. Wenn wir aber in der Familie schlimme Dinge erleben oder vielleicht auch den Kontakt abbrechen und uns distanzieren, dann kommt das Umfeld und sagt, naja, das ist doch Familie. Es ist doch Familie. Was ich so gruselig finde, ist, wir reden so lange schon über sexuellen Missbrauch und ich finde das ganz toll. Aber was immer noch so ist, ist, dass wir nicht auf einer emotionalen Ebene darüber reden. Bei sexuellem Missbrauch ist es immer noch so, dass Täter, meistens kommen die aus dem Familienkreis, die Täter sitzen immer noch am Familientisch. Wenn Familienfeiern da sind und der Onkel war es, dann darf der immer noch, es ist doch Familie, es ist doch ein Familienfest. Er gehört doch auch zur Familie. Nein, gehört er nicht mehr. Nach einem sexuellen Missbrauch gehört ein Täter nicht mehr zur Familie, auch nicht zur erweiterten Familie. Und da reden wir nicht drüber. Aber was meistens passiert ist, dass die Opfer nicht mehr kommen dürfen. Und dass die Opfer sich zurückziehen, dass die sich schämen, dass die sich schuldig fühlen, dass sie ausgeschlossen werden. Und Heilung bedeutet, dass wir begreifen, das war nie mein Thema. Auch wenn der Täter sagt, ja, du bist so süß und du verführst mich. Nein, niemals. Und das war nicht wahr. Also all diese Lügen, wenn Eltern ihre Kinder schlagen, dann sagen sie, du provozierst mich. Das ist ja so schlimm. Wenn Eltern sagen würden, es tut mir leid, manchmal habe ich meine Wut nicht im Griff, dann wäre es so viel leichter. Ich habe meinen Kindern relativ früh immer gesagt, niemand hat das Recht zu brüllen oder keiner hat das Recht, keinen anzubrüllen, keiner hat das Recht, keinen zu schlagen. Niemals. Und es gibt aber Situationen, in denen das passiert, in denen vielleicht auch mal ich laut werde oder ein Lehrer laut wird oder was auch immer. Ich will, dass ihr wisst, dass es niemals gerechtfertigt ist, niemals. Und ihr seid nie schuld daran. Also das finde ich so wesentlich, dass wir begreifen, wenn Eltern laut werden, dann ist ihre Geduld zu Ende. Das heißt nicht, dass das Kind irgendwas falsch gemacht hat. Und das finde ich so wesentlich. Wenn Kinder das wissen, können sie ganz anders damit umgehen. Und dann ist es auch, wird das auch nicht so verarbeitet.
Mhm.
Also dieses Schuldige. Kinder, wenn Eltern ihre Kinder schlecht behandeln, führt das dazu, dass Kinder hören nicht auf, ihre Eltern zu lieben. Sie hören auf, sich selber zu lieben. Und das ist so traurig, so unglaublich traurig.
Sag den Satz nochmal, weil der steht im Buch, den habe ich mir rausgeschrieben. Der ist, finde ich, so groß.
Kinder, wenn Eltern ihre Kinder schlecht behandeln, dann hören sie nie auf, ihre Eltern zu lieben. Sie hören auf, sich selber zu lieben. Und das ist so traurig, weil, also ohne zu wissen, die Eltern hätten das nie tun dürfen. Und das ist so wesentlich zu begreifen, dass das, was Eltern getan haben, nicht okay ist und dass das Missbrauch war.
Mhm.
So wesentlich.
Absolut. Ganz, ganz, ganz wichtige Gedanken. Ich möchte nochmal 3-4 Minuten zurückspringen. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen, aber ich habe da für mich jetzt eine neue Erkenntnis gehabt, die ich gerne ein bisschen sortieren würde. Und zwar zum einen diese Schutzmechanismen, die sich ja oft in vermeintlicher Stärke und erstrebenswerten Eigenschaften äußern. Auf der anderen Seite ja dann auch Ressourcen, die Menschen entwickeln, um in diesem Trauma zu überleben und das auch als Teil ihrer Identität vielleicht auch zurecht entwickeln. Und ich hatte hier Gäste sitzen, die auch ganz klar gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich diese, diese Elemente wegnehmen möchte, weil wer bin ich dann noch? Funktioniere ich dann noch in meinem Job als Unternehmer, als Topmanager, als Sportler? Also wie können wir unterscheiden zwischen destruktiven Schutzmechanismen, die uns Kraft kosten und eher abzulegen sind, und auf der anderen Seite wirkliche Stärken, die uns ausmachen und auch zu einem gelingenden Leben beitragen?
Ich glaube, wichtig ist, ich meine, jemand, der perfektionistisch ist, hat ja auch eine Fähigkeit, Dinge wirklich sehr genau und gewissenhaft zu machen. Es gibt Berufe, wo das unablässlich ist und wo das total eine Stärke ist. Ich glaube, wenn wir uns unter Druck setzen und wenn es uns total anstrengt, dann ist es falsch. Dann ist es wichtig, lockerer zu lassen. Wenn ich immer overperformen muss, dann kann ich ein Stück zurücktreten und sagen, okay, Moment. Mein Wert hängt nicht an Leistung. Der ist nicht an Leistung gekoppelt. Ich bin wertvoll einfach, weil ich bin. Und also ich zum Beispiel, ich performe immer noch sehr, sehr viel. Aber vor allem die Dinge, die mir Spaß machen und die ich total toll finde. Und das ist gut. Das fühlt sich gut an. Also ich habe mich in Prüfungssituationen extrem verrückt gemacht. Ich war total gestresst. Nach außen hin hat das keiner gemerkt. Das habe ich ja perfektioniert. Nach außen hin bin ich ganz lässig in die Prüfung reingegangen. Und innerlich habe ich gedacht, oh je, ich werde versagen, ich werde es nicht schaffen. Und bin dann mit einer Eins raus. Aber dieses, das ist etwas, was schwierig ist und was wir ablegen sollten. Dieses sich antreiben zur Höchstleistung und mit so viel Druck und Leid, das merken wir. Heute mache ich immer noch relativ viel. Aber ich genieße das total. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, die Emotion ist das Wesentliche, die sich verändert dabei. Wir alle haben eine Tendenz, mit einer gewissen Art und Weise zu reagieren. Man kann auch in einem Konflikt, wenn wir merken, ich bin ein Typ, ich ziehe mich zurück und man zieht sich zurück, denkt ein Stück über die Situation nach und kann dann wieder in Kontakt gehen. Das kann eine Stärke sein. Also ich muss nicht jetzt gucken, dass ich meine Rückzugstendenzen komplett verändere, also ich komplett ablege, aber ich kann die verändern und kann sagen, okay, ich gehe mal aus dem Kontakt raus, um danach wieder mehr in Verbundenheit zu gehen. Und dann kann man diese Mechanismen, die wir haben, als Stärken nutzen. Ist das nachvollziehbar?
Total. Und ich glaube, das ist eine sehr erlösende Aussage, dass es nicht darum geht, das komplett abzulegen, sondern diesen inneren Druck, dass es unausweichlich ist. Also wenn man People-Pleaser ist, wird man seine Empathie nicht verlieren, wenn man durch die Heilung geht. Als Perfektionist wirst du nicht zum Schludrian werden, wenn du durch die Heilung gehst, aber du hast einen entspannteren Zugang zu dieser Ressource, die du über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hast. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, absolut. Und ich meine, so ein People-Pleaser hat ja eine unglaubliche Fähigkeit, Empathie zu haben für andere Menschen. Und der kann eben lernen, diese Empathie auch zu haben, aber auch für sich.
Ja.
Und wenn dann die Empathie, der andere ist okay und ich bin okay, und der andere ist wichtig und ich bin wichtig und meine Bedürfnisse sind eben auch wichtig, dann kann ich schauen, dass es vor allem, dass ich im Kontakt nicht mehr so viel Energie verliere, aber es wird trotzdem, kann trotzdem sehr, sehr positiv sein, indem man das beibehält, aber den Fokus erweitert, eben auch sich sieht, ja, als People-Pleaser.
Und dann wird man sich nicht mehr leer fühlen nach dem Gespräch, sondern mindestens neutral oder besser. Genau. So. Lass uns mal ein bisschen über die physiologischen Mechanismen von solchen Traumata sprechen, denn ich erlebe immer wieder, und es geht mir genauso, wenn wir Wirkmechanismen verstehen, dann sind wir auch eher bereit, Dinge anzunehmen und dann auch zu verändern, als wenn es einfach nur abstrakte Konstrukte sind. Es gibt eine schöne Aussage von dir, wo du sagst, Heilung kann nicht nur durch Worte allein stattfinden, sondern durch ein tiefes Verständnis der körperlichen und seelischen Prozesse. Was sollten wir Menschen denn über unser Gehirn oder im weiteren Sinne das Nervensystem verstehen, um diese Heilungsprozesse auch besser nachvollziehen zu können? Welche Funktionalitäten, welche Regionen müssen wir dafür kennen?
Also was ich total wesentlich finde, also meinst du jetzt auf einer neuronalen Ebene?
Genau.
Also was ich total wichtig finde, ist zu verstehen, um mal so ein paar Hirnareale zu nennen.
Ja.
Wir haben die Emotionen, die wirken immer als erstes. Das sind so die tieferen oder die früheren Hirnareale und die feuern einfach. Deren Aufgabe ist, ich feuere einfach mal. Wir kennen das. Wir sind, mal so ein Beispiel, wir haben fast einen Verkehrsunfall. Ganz knapp. Ist nichts passiert. Da ist die Angst erstmal ganz oben. Und dann, relativ schnell, geht die wieder runter. Wir fahren weiter und in einer Viertelstunde sind wir wieder entspannt. Es ist nichts passiert. Es ist alles okay. Und was dann passiert, ist, wir haben die Emotionen und der Verstand, das ist der Frontalkortex, der hat die Aufgabe zu hemmen. Wenn die Angst zu groß ist, dann schaltet sich der Frontalkortex aus. Ich erkläre mal, du musst dir vorstellen, das ist wie wenn ein Tiger in der Ecke sitzt. Das ist genial eingerichtet, von unserem Schöpfer, der sagt, ne, also wenn der Tiger in der Ecke sitzt, dann fange ich nicht an zu denken. Dann überlege ich nicht, ist das ein Alter, hat der schon graue Barthaare, kann ich, wenn der Tiger da sitzt, überlege ich auch nicht, ist der verwundet. Sondern wenn der Tiger da sitzt, denke ich nicht. Dann ist das Denken blockiert, die Angst ist maximal. Atmung und Muskulatur sind durchblutet und dann renne ich auf den nächsten Baum. Entweder ich habe es geschafft oder der Tiger hat mich. Heute begegnen wir keinem Tiger mehr. Aber wir sind in Situationen. Und was so schwierig ist, ist zu verstehen, also was wesentlich ist, ist zu verstehen, wenn die Emotionen sehr hoch sind, dann schaltet unser Gehirn aus. Wir alle kennen das. In Momenten, wo wir im Nachhinein sagen, oh, das hätte ich gern noch gesagt und das hätte, warum habe ich denn das nicht gesagt? Warum? Wir alle kennen das. Dann ist unser Hirn erstmal, oder auch bei Prüfungsangst, wenn die zu groß wird, dann ist da ein Blackout, obwohl wir die Dinge gelernt haben. Und was aber wesentlich ist, ist zu verstehen, was ich brauche, ist, dass die Emotionen sind immer erstmal da. Das ist okay. Aber ich kann die Emotionen über den Verstand regulieren. Und das ist wichtig. Zumindest kurzfristig. Ich nehme mal so ein Beispiel. Du läufst durch Frankfurt, durch die Fußgängerzone und siehst ein paar Jugendliche und die pöbeln da rum. Die sind so 13, 14. Die haben keine Waffen mit, aber die benehmen sich schon sehr daneben. Und auf einmal kommt einer der Jugendlichen und rammt dir den Ellenbogen volle Kanne in die Seite. Von hinten. Es tut richtig weh. Was würdest du tun?
Abstand zur Gruppe kreieren.
Also du bist stärker, die bedrohen dich nicht. Du bist stärker, aber einer hat dir richtig wehgetan. Wärst du wütend?
Wahrscheinlich ja. Ich würde jetzt fragen, warum hat er das getan?
Jetzt drehst du dich um, wärst wahrscheinlich ziemlich sauer, drehst dich um und dann merkst du, das ist ein älterer Herr, der vielleicht gestolpert ist und mit seinem Kopf gegen deine Seite gekommen ist.
Anderer Kontext.
So, du bist total wütend, jetzt drehst du dich um und die Wut ist sofort weg. Und auf einmal rufst du vielleicht einen Krankenwagen. Das zeigt, wie schnell wir Menschen Gefühle verändern können. Wir sind ja immer oft auf der, wie kriege ich das Gefühl los und wie werde ich das? Unser Gefühl, zack, neue Bewertung und das Gefühl ist weg. Also die Wut, die gerade noch da war, ist weg, wenn ein anderer Mann kommt. Und das ist ähnlich, dein 1,5-jähriger Sohn, ich weiß nicht, ob er das schon macht, vielleicht noch nicht, aber bald, dann erschreckt er dich mal im Hausflur. Dann bist du irgendwo, und dann erschreckt er dich und du erschreckst total. Und merkst, dass die auf einmal, voll der Schreckmoment. Und relativ schnell bist du wieder entspannt. Relativ schnell merkst du, ist wieder beruhigt. Keine 2 Minuten ist das, der kleine Süße war's, ja? Das sind so Momente, die zeigen, wie schnell wir unsere Emotionen in den Griff kriegen können. Wie schnell so eine massive Erregung relativ schnell wieder beruhigt werden kann. Und das gelingt dadurch, die Emotionen feuern erstmal. Aber der Frontalkortex sagt, ist nur der kleine Sohn. Oder man erschreckt sich vor einem Schatten. Und dann sagt der Frontalkortex, ist nur ein Schatten, ist kein Mann, ist nur ein Schatten. Alles gut. Und schon werden hemmende Botenstoffe ausgeschüttet. Also das, so viel vielleicht zum Verstehen unseres Gehirns. Also was wir brauchen, wenn die Angst übermächtig wird, oder wenn irgendein Gefühl übermächtig wird, egal ob es Verzweiflung ist oder Trauer oder Schmerz oder... Dann ist es wichtig, dass wir unseren Verstand wieder einschätzen, unseren Verstand wieder einschalten. Und das gelingt durch einfache Dinge, wie zum Beispiel, indem ich zähle, indem ich eine Matheaufgabe mache, von 1000 in 3er Schritten rückwärts zähle, indem ich irgendwie den Verstand wieder aktiviere. Und dann denkt er wieder und merkt, okay, warte, ich habe eine Prüfung, aber ich bin gut vorbereitet und ich werde das gut machen. Und dann können wir wieder klarer denken. Das ist das eine, das ist die kognitive Ebene. Wichtig ist natürlich auch, auf der körperlichen und auf der emotionalen Ebene zu arbeiten. Und auf der körperlichen
Ebene... Bevor wir dazu kommen, kurz Frage stellen. Wäre das auch deine Empfehlung, wenn jemand sagt, ich lasse mich von meinem Partner, von Kollegen oder wie auch immer sehr leicht triggern, sagt dann auf einmal Dinge, die mir später leid tun. Wäre das dann deine Empfehlung, irgendeine Art von Alternativhandlung, Alternativgedanken zu wählen, um da sofort runterzukommen?
Also wenn ich weiß, ich tendiere zur Wut... Dann wäre meine erste Empfehlung, erstmal zu gucken, was hinter der Wut steckt. Weil meistens ist das eher Trauer, Hilflosigkeit oder was auch immer. Meistens ist Wut nur die sekundäre Emotion. Und dann würde ich eher sagen, was wirklich Verbundenheit schafft, auch in der Beziehung und wirklich Nähe schafft, ist, wenn wir uns verletzlich zeigen. Ist, wenn wir merken, wenn du mich kritisierst, fühle ich mich ganz klein wie früher. Oder jemand könnte sagen, Kritik zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Da kann ich gar nicht mit umgehen. Und dann reagiere ich mit Wut. und fange an, gegen zu kritisieren. Mhm. Aber was wir eigentlich brauchen, ist ein Bewusstsein für uns und auch, dass unser Partner uns versteht. Weil wir haben ja diese Schutzmechanismen, führen ja dazu, dass wir, also jemand, der perfektionistisch ist, der macht ja alles perfekt und will auch, dass der andere es auch perfekt macht, damit es keinen Ärger gibt. Und gerade dann gibt es aber Ärger. Und was es braucht, ist, dass wir darüber reden, weil nach außen hin ist es nicht sichtbar. Nach außen hin wirkt da jemand wie ganz streng und unnachgiebig und perfektionistisch, der immer alles richtig macht. Wichtig ist zu beschreiben und überhaupt erstmal für sich zu verstehen, ich bin so perfektionistisch, weil ich Angst vor Kritik habe, weil ich Angst habe, nicht gut genug zu sein. Und deswegen will ich keinen Fehler machen. Also das ist so, was aber ein Perfektionist dann häufig auf die Füße fällt, ist die Zeit, weil er braucht zu lange, um alles perfektionistisch zu machen. Mhm. Und dann gibt's entweder über die Zeit Kritik oder über was auch immer. Und das trifft einen Perfektionisten dann sehr hart. Mhm. Aber wichtig ist zu sagen, ich merke, ich bin sehr verletzlich. Ich kann mit Kritik nicht gut umgehen. Viele Menschen sind heutzutage nicht sehr kritikfähig, weil der alte Schmerz, ständig kritisiert zu werden, viel zu hoch ist. Mhm. Und vielleicht darf ich das an der Stelle noch sagen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir alle uns gegenseitig versuchen zu optimieren. Und das fängt in der Schule an oder bei den Eltern schon an, im Elternhaus. Ich glaube, wir alle haben Sätze gehört in der Schule, dass wir nicht gut genug sind. Dass wir, der sich ganz oft meldet, der hat gehört, jetzt sag mal ein bisschen leiser, ne? Lass mal die anderen auch. Der sich zu wenig meldet, hat gehört, du musst dich mehr melden, du musst mehr mitmachen. Mhm. Jemand, der vielleicht verträumt ist, hat gehört, träum nicht so viel. Also wir alle haben irgendwie, wir alle haben irgendwo in der Schule gelernt, du musst ein bisschen weniger das, du musst ein bisschen mehr das. Die wenigsten von uns haben gehört in der Schule, du machst es richtig gut. Du machst es so gut, du bist ein toller Schüler. Und ich glaube, das brauchen wir mehr. Ein Bewusstsein darüber, dass wir gut so sind, wie wir sind. Dann ist Beziehung viel leichter. Wenn wir lernen, wir sind gut so, wie wir sind, dann können wir in der Beziehung sein und dann fühlt sich das gut an. Und
Bedingungslose Liebe.
Ja, bedingungslose Liebe und jeder hat andere Stärken. Also wenn wir vielleicht mal so als Beispiel, wenn wir erwarten immer, dass alle gleich sind, das lernen wir in der Schule. Jeder macht genau das Gleiche. Und wenn Kinder zum Beispiel auf einen Abenteuerspielplatz gehen mit ihren Eltern und es gibt die Kinder, da parkt das Auto noch nicht richtig, die rennen schon los. Die kriegen Ärger, weil sie schon losgerannt sind. Die Kinder, die erstmal stehen und gucken, oh, was gibt's denn hier alles? Die kriegen Ärger oder nicht Ärger, aber da sagen die Eltern, lauf, wir sind hier, jetzt lauf. Ja, geh. Und ich glaube, was wir brauchen, ist mehr Bewusstsein dafür, dass Eltern ihre Kinder abholen und sagen, ich sehe, du beobachtest gut. Und du schaust genau, wo du zuerst hingehst und du verschaffst dir einen Überblick und das ist gut. Und das Kind, das vielleicht trennt, zu sagen, ja, musst ein bisschen aufpassen, weil wenn da jetzt ein Auto gekommen wäre, wäre es gefährlich geworden. Aber ich finde es gut, dass du so eine Lust hast und dass du so eine Energie hast. Und ich finde dich super. Mhm. Also, dass wir Kinder mehr abholen. Vielleicht nochmal ein Beispiel. Wenn Kinder auch bei Menschen ohne Entwicklungstrauma im Urlaub sind und dann sind die vielleicht gerade am Strand und das Kind ist am Meer und ist am Planschen und dann sagen die Eltern irgendwann, so und jetzt gehen wir Abendessen. Dann ist das Kind in aller Regel not amused, weil es will bleiben. Und dann springt das Kind vielleicht nochmal ins Wasser. Und dann werden die Eltern sauer und sagen, das ist undankbar und was soll das? Und dann verteilen Eltern Schuldgefühle und sagen, das ist nicht okay, was du hier machst. Wenn das Kind, aber alles, was das Kind sagt, ist, dieser Ort ist so wunderschön, da will ich mich noch nicht lösen. Es ist so schön hier und ich will noch bleiben. Es sagt nicht, ich bin gegen euch. Es sagt nur, dieser Ort ist schön. Und dafür erntet es Schuldgefühle und Kritik. Wenn Eltern was Starkes machen wollen, könnten sie sich hinknien zu dem Kind und sagen, weißt du, es ist ein wunderschöner Ort und ich verstehe, dass du bleiben willst. Ich verstehe das so gut. Und dein Gefühl ist richtig und echt und es ist total wahr hier. Und es ist so schön, aber wir kriegen sonst kein Abendessen mehr. Wir müssen gehen und du darfst traurig sein. Ich verstehe das. Du kannst auch ein bisschen ärgerlich sein. Ich verstehe das. Ich bin auch traurig, dass wir diesen Ort verlassen und morgen früh kommen wir wieder her. Aber dass wir ein Abholen und ein Erklären, dass Gefühle, die wir empfunden, richtig und gut sind. Mhm. Aber das haben wir die wenigsten von uns erlebt, sondern wir haben erlebt, okay, das darf ich nicht zeigen. Ja, und wir müssen sich jetzt zusammenreißen. Und das war nicht okay, dass ich jetzt noch gesagt habe, ich will hier bleiben und dass ich nochmal ins Wasser gesprungen bin, war nicht okay. Und es ist so wichtig, dass wenn viele Menschen fühlen sich so, wie sie sind, nicht okay. Mhm. Und das macht es in Beziehungen schwer. Mhm. Und wenn dann einer was sagt und sagt, du, ich würde mir was anders wünschen, dann hören wir das auf dem Kritikohr und dann könnte es schon schwierig werden. Ja, aber deswegen ist es so wichtig, da zu schauen, wo sind meine verletzlichen Punkte. Nur dann kann ich in Beziehung wirklich in Kontakt gehen und kann eine Beziehung bauen, die wirklich trägt. Mhm. Und wo ich mich gesehen fühle, wo der Partner sich gesehen fühlt und wo wir einander wirklich hören, ja.
Eine letzte Frage zu dem Punkt, dann möchte ich gerne noch zu einem weiteren Punkt. Das mag jetzt für Menschen, die wenig Zeit haben, auch nicht immer so viel Geduld und so ziemlich anstrengend alles klingen. Und dann könnte man auch so eine Aussage finden, dass man Kinder auch nicht nur mit Samthandschuhen anfassen muss und die nicht so sensibel oder wie auch immer sein sollen. Was sagst du solchen Menschen? Sind die komplett falsch gewickelt? Ist ein zu harter Ausdruck, aber ist das... Ich sag mal Champions League, was du gerade beschreibst an Erziehungsarbeit, oder würdest du sagen, das geht schon in den Bereich des Erwartbaren?
Also ich finde, das geht in den Bereich des Erwartbaren. Also ich finde, die zunehmende Zahl an Kontaktabbrüchen zu Eltern zeigt das sehr deutlich. Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, in dem Kinder missbrauchende Eltern nicht mehr tolerieren. Früher hat man das ertragen, da hat man das so gemacht. Mittlerweile leben wir in einem Zeitalter, wo psychische Gesundheit immer wichtiger ist und wo betroffene Kinder oder wo wir einfach eine Gesellschaft haben, wo wir, in der wir missbrauchende Eltern nicht tolerieren. Und wesentlich ist, damit, ich meine, wir alle wollen das Beste für unsere Kinder. Wir wollen, und das Wesentlichste, was mein Ziel ist, meinen Kindern mitzugeben, ist Emotionsregulation. Wie kann ich mich regulieren? Wie weiß ich, dass ich wertvoll bin? Was kann ich dulden, wenn das von außen kommt? Was nehme ich an? Was nehme ich nicht an? Das finde ich so unglaublich wertvoll, dass Kinder wissen, was sind denn meine Stärken? Und was macht mich aus? Was kann ich besonders gut? Ich habe auch Kinder, die ein Kind beobachtet total gut, eins ist... also besonders schnell, das andere. Jeder hat irgendwo seine Fähigkeiten, aber ich lasse sie immer wissen, was ihre Stärken sind, weil ich das so wichtig finde und weil ich glaube, diese Stärken werden sie ihr Leben lang begleiten. Und ich finde es so wichtig, dass Kinder das wissen. Mhm. Ja, und das finde ich essentiell. Und dass Kinder, wie soll ich sagen, dass Kinder wissen, meine Gefühle sind echt. Gefühle sind, das sind deine besten Freunde. Dein Körper ist dein bester Freund, der sorgt für dich. Wenn du in einem Raum bist, wo zu wenig Sauerstoff ist und du trinkst zu wenig, dann kriegst du ein bisschen Schwindelgefühle, dann hast du ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Mundtrockenheit. Und je länger, desto mehr. Und dein Körper sagt, hey, ich brauche was, guck mal nach mir. Und die Emotionen genauso. Wenn wir wenn es uns nicht gut genug geht, dann sagen die Emotionen, hey, ich bin traurig, ich habe Angst, gib mir Sicherheit. Die reden mit uns, das sind unsere besten Freunde. Wenn ich will, dass es meinen Kindern auf lange Sicht gut geht, zum einen sage ich meinen Kindern, also meine Kinder lesen das Buch auch, die sind 11, 13 und 15, die haben von sich aus gesagt, sie lesen das, aber spätestens beim 15-Jährigen hätte ich gesagt, lies es, weil das so wichtig ist für, ich glaube, was wir alle haben, Krisen in unserem Leben immer wieder und bei dem einen nochmal stärker als bei dem anderen, aber ich glaube, was uns auch keiner sagt, wenn du ausziehst, haben wir das Gefühl, oh, jetzt ziehen wir aus, ja, jetzt ziehen wir aus und jetzt wird das Leben schön. Aber zwei Dinge, die uns keiner sagt, ist, wir ziehen aus mit dem inneren Kritiker. Der zieht mit uns aus. Und wenn unsere Wohnung mal unordentlich ist, dann sagt der Kritiker, boah, wie sieht's denn bei dir aus? So, und wenn wir irgendwie dann, keine Ahnung, Ebene 2 geholt haben irgendwo, dann sagt der Kritiker, na klar, jetzt geht's bergab. So, wir ziehen, ich glaube, was ich meinen Kindern irgendwann sagen werde, wenn die ausziehen, ist, lass den Kritiker hier. Den hast du gebraucht, der war hier gut. Aber nicht mehr, zieh nicht mit dem Kritiker aus, lass den hier. Wir alle sollten ausziehen ohne den Kritiker. Und ich finde, das Zweite ist, als ich ausgezogen bin, habe ich gedacht, okay, wow, jetzt wird's Leben gut. Und so einmal im Jahr haben wir alle ein Lebensereignis, das uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Einmal im Jahr kommen Krisen auf uns zu. Und das sagt uns keiner. Da redet keiner drüber. Weil wir schweigen und wir ertragen und wir sehen es auch bei anderen nicht. Wir sehen nicht, wie andere leiden. Wenn wir uns anschauen, wie hoch die Zahlen für Angsterkrankung, für Depression, für Traumatisierung, für alles sind, wo sind die? Wo sieht man diese Menschen? Also wenn du in den Supermarkt gehst, wir sehen keinen, der Angst hat. Wir sehen keinen, der depressiv ist. Wir sehen Leute, die lachen, die eine gute Fassade haben. Wir sehen es Menschen nicht an. Und Was so wichtig ist, ist, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, wir alle haben ganz, ganz viele Situationen gehabt, die unsere Kräfte überstiegen haben. Wo wir überwältigt waren, wo wir Angst hatten, wo wir traurig waren, wo wir uns wertlos gefühlt haben. Und was ich so wichtig finde, ist, dass wir wissen, wie lernen wir, oder wie können wir lernen, damit umzugehen. Mhm. Das ist wesentlich.
Wir haben jetzt viel über die emotionale Seite gesprochen, aber du hast jetzt auch gerade anklingen lassen, die körperlichen Empfindungen spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle. Jetzt nehmen wir mal eine Person, die bisher zugehört hat und gesagt hat, okay, das Leben ist anstrengend, aber ich fühle das nicht, was gerade besprochen wird. Was sind denn so körperliche Symptome, wo du sagst, da ist ein Limit überstiegen, was eben nicht mehr normal ist, auch wenn diese Menschen es als normal empfinden? Ich kann aus meiner Historie sagen, ich hatte eine Zeit, die bestimmt 5-6 Jahre ging, wo ich jeden Morgen mit Durchfall ins Büro gefahren bin, sprich Magen-Darm-Belastung. Was sind denn so Klassiker, die du in deiner Arbeit mit Menschen erlebst, wo du sagst, für die Menschen ist es normal, weil sie mit niemandem darüber sprechen? Aus deiner Expertinnensicht ist es aber weit weg von normal.
Genau. Ja, ist gut, dass du es sagst, und wahrscheinlich hat das auch keiner deiner Kollegen gewusst.
Nein.
Ja. Und wir tun das nicht, wir sehen das nach außen nicht. Und das ist ja auch das Thema, wir sehen es im Außen nicht. Wenn wir mit einem Gipsbein auf die Arbeit kommen oder mit einem Gipsarm, dann kommt sofort jemand an und sagt, oh nein, was hast du gemacht, was ist dir passiert? Und dann bekommen wir Mitgefühl, dann sagt jemand, kann ich dir was tragen helfen, kann ich irgendwie für dich da sein? Aber umgekehrt, wenn wir emotionale Themen haben oder körperliche Themen, da ist keiner da. Das kriegt auch keiner mit, auch uns ist es unangenehm, da reden wir nicht drüber. Also Beispiele sind Hauterkrankungen, die irgendwo an Körperteilen, die man nicht sieht. Oder Magen-Darm ist das eine. Permanente Anspannung. Die führt dazu, dass wir so Rückenleiden. Ich glaube, 80% oder 90% der Rückenleiden, die wir haben, sind organisch nicht erklärbar. Aber das macht diese emotionale Anspannung macht körperliche Anspannung. Und ich glaube, die meisten Leute, wenn wir einen Physiotherapeuten nehmen würden und die schauen sich irgendwie die Rücken von 30 Leuten von der Straße an, dann würden die alle sagen, boah, die sind unglaublich verhärtet und unglaublich. Also all diese schwierigen Lebensmomente, die sind im Körper sichtbar, die sind spürbar. Und also Anspannung ist ein Ding, permanent Bluthochdruck. Wenn ich Männer haben es ja deutlich mehr als Frauen, wenn ich meine Emotionen immer wieder unterdrücke, Frauen können das genauso gut, aber Männer vielleicht noch ein bisschen mehr. Bei Frauen ist vielleicht noch ein bisschen sozial akzeptierter, über Gefühle zu reden als für Männer. Wenn ich Gefühle immer wieder unterdrücke, dann ist Bluthochdruck eine Folge, ja, die völlig logisch ist, dass der Körper dann irgendwie, der Körper macht sich bemerkbar und der sagt, mir geht's nicht gut. Und das kann er auf unterschiedliche Arten und Weisen zurück. Der eine, wie gesagt, reagiert mit Magen-Darm, aber der Körper sagt, hey, guck mal nach mir. Der eine hat ein Schwindelgefühl. Also bei jedem zeigt sich's anders. Aber wichtig ist zu verstehen, der Körper spricht mit dir und sagt, hey, mir geht's nicht gut, guck mal nach mir.
Und es gibt ja wunderschöne Erklärungen, die man sich selber dann gibt, dass es an der Haltung liegt, dass man vielleicht eine Intoleranz gegen was auch immer hat, wenn es um Ernährung geht oder so. Aber ich gebe dir recht, bei vielen Menschen ist es wahrscheinlich eher emotional bedingt. Du hast gerade schon die Emotion Angst und Angststörung gesprochen. Ist etwas, was, wie die Statistiken sagen, niemand hat's und man sieht's niemandem an, aber Millionen von Menschen betrifft es. Was ich im Kontext von unserer Diskussion heute interessant finde, dass das ja sehr oft auch auf die aktuelle Situation, auf Jobunsicherheit, auf wirtschaftliche Veränderungen, auf politische Themen, auf die insgesamt die Weltlage. Und das hat sicher einen Einfluss. Aber würdest du sagen, dass bei einem relevanten Teil der Menschen eben auch das Entwicklungstrauma den Nährboden dafür gibt? Also dass es ein Zusammenspiel aus Historie und aktueller Situation ist?
Absolut, absolut. Also wenn die Studien zeigen, mindestens ein Drittel der Betroffenen, also der Bevölkerung ist betroffen. Mhm. Also kannst du durchzählen, jeder Dritte. Das ist also unglaublich. Und natürlich haben wir das, was ich vorher sagte, wir alle haben Situationen, in denen wir Krisen erleben, in denen uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und diese Situationen, die rufen dann diese Gefühle wieder hervor und dann sind wir natürlich in der gleichen Situation, in den gleichen Gefühlen, die wir früher erlebt haben. Und wenn wir früher nicht erlebt haben, dass diese Gefühle beruhigt worden sind, dass jemand sagt, hey, ich sehe gerade, es ist schwer für dich, ne? Und wir beruhigt worden sind und Sicherheit und Geborgenheit erfahren haben, dann ist es umso schwieriger, mit diesen Gefühlen umzugehen, die wir jetzt erleben, weil all die alten Gefühle, die nie beruhigt worden sind, wieder hochkommen. Mhm. Und das Schwierige ist ja auch körperlich gesehen, wenn ich emotional im Überlebensmodus bin, dann machen mir die körperlichen Gefühle Angst. Dann denke ich, ich merke mein Herz pochen, ich habe eine Extrasystole und dann kriegen wir Angst. Ganz, ganz viele, früher war Depression das Hauptthema. Depression war immer ein bisschen, Depression und Angststörungen sind sehr, sehr weit verbreitet, aber Depression hat das Feld immer angeführt, mittlerweile sind es die Angststörungen. Und sicherlich, weil die dann im Außen deutlich mehr beängstigende Situationen sind, ja. Aber, und dann macht uns das auch Angst. Dann merken wir, oh, ich kriege Herzrasen, ich habe schon wieder Magen-Darm, da ist irgendwas nicht okay, ich spüre das. Aber wir haben noch wenig Bewusstsein dafür, was Emotionen und Belastungen mit uns machen und wie die auch körperlich wirken. Mhm. Also ich glaube, da ist jetzt die Zeit für.
Und wo ist die Abgrenzung? Ich sag mal, Angst ist ja eine überlebenswichtige Emotion. Wenn Gefahr akut ist, sollten wir Angst empfinden. Absolut. Aber wo beginnt dieses Phänomen, wo du als Expertin von einer Angststörung sprechen müsstest, wo man auch gerne genauer hingucken darf und gegebenenfalls auch gegensteuern darf?
Also ich muss sagen, ich bin gar kein Freund von Diagnosen. Diagnosen brauchen wir für die Krankenkasse und die brauche ich in meiner Praxis. Ich ergebe Diagnosen. Ich muss für jeden Patienten eine Diagnose vergeben, das mache ich. Aber ich bin gar kein Freund von Diagnosen, weil wie soll ich sagen, viel wichtiger ist zu verstehen, was passiert auf der Symptomebene und was steckt eigentlich dahinter. Und was ich immer wichtig finde, ist der Leidensdruck. Und der kann sich auf vielen Ebenen zeigen. Also wenn ich Ängste entwickle und auch, also wenn ich Symptome habe, oft sind ja Symptome und Ängste, die gehen ja gleichermaßen Hand in Hand, ja, also körperlich und emotional. Und dann lasse ich das untersuchen und lasse noch was untersuchen. Und das Besondere ist ja, egal wie viel ich untersuchen lasse, die Angst bleibt. Weil die Angst nicht körperlich kommt. Also die ist ja in mir. Das heißt, und dann frage ich mich, hat der Arzt genau genug geguckt und hat der genau genug untersucht oder hat er was übersehen? Weil ich merke ja, die Symptome sind da. Und in aller Regel sagen die Ärzte, ja, es ist nichts. Aber ich merke doch, ich habe wieder Magen-Darm, da ist doch was. Ich merke doch, irgendwas ist nicht okay. Also muss der was übersehen haben. Und dann geht dieses Spiel, also dieser Ärztemarathon ewig weiter und der Leidensdruck ist immens. Aber wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wir konnten als Kinder gar nicht anders. Und das hängt sicherlich auch mit dem Mechanismus der Dissoziation zusammen. Ich weiß nicht, Dissoziation.
Gerne kurz noch für alle
Dissoziation
Zuhörer.
ist, ich liebe Dissoziation. Das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers, sodass wir Schmerz nicht empfinden. Das gibt es körperlich, gibt es auch emotional. Also wenn wir einen Beinbruch haben und der Knochen steht raus, dann haben wir keinen Schmerz. Ganz sicher nicht. Mhm. Dann ist der Körper, das ist so schlimm, dann haben wir körpereigene Opioide, die wirken und wir haben keine Schmerzen. Wenn wir, emotional ist das genauso, wenn wir was sehr Schlimmes erleben, dann wir kennen das, auch wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann berichten viele, ich bin erstmal taub, ich kann das gar nicht fassen. Ich kann das noch gar nicht an mich ranlassen. Und,
oder auch Erinnerungslücken im Nachgang.
Oder Erinnerungslücken. Mhm. Erinnerungslücken. Ganz viele, die sagen, ich kann mich an ganz viel nicht erinnern. Das ist Dissoziation. Mhm. Und im Rahmen der Heilung kommen die Erinnerungen wieder. Weil sie dann tragbar sind und weil wir sie dann verarbeiten können. Mhm. Total gut. Und die Schwierigkeit ist aber, wenn wir alles verdrängen und nicht hingucken, dann haben wir auch gar kein Bewusstsein mehr, dass, also, wie soll ich sagen, die Schwierigkeit ist, manchmal erzählen Patienten von Situationen, die wirklich gruselig waren, die mich sehr berühren und sie sagen, ja, nee, ich habe das nicht als so schlimm erlebt. Und dann weiß ich, ja, weil du dissoziiert hast. Also, das ist ja genau der Punkt. Wenn wir aber dissoziieren, dann heißt das auch, dass ich erstmal gar nichts mehr wahrnehme. Ich habe früher ganz wenig gefühlt, ich habe gar nichts gespürt, ich habe einfach immer performen können. Ich bin immer über alle meine Grenzen hinweggegangen und habe das als Stärke gesehen. Habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich so sehr dissoziiere, dass ich ganz viel gar nicht wahrgenommen habe. Körpergrenzen oder ich habe aushalten können, da war ich gut drin. Das war eine Stärke, dachte ich. Heute bin ich froh für alles. Heute, wenn ich gar nicht, ich will nicht aushalten. Aushalten ist immer der Weg, der falsch ist. Aber das gelingt nur, wieder ins Fühlen zurückzukommen, gelingt, indem wir die Dissoziation aufheben. Und darüber kriegen wir Sicherheit. Wenn ich merke, mein Körper ist überaktiviert, ich komme nicht mehr zur Ruhe, ich kann nicht schlafen, mein Kopf ist permanent am Denken, ich kann Stille nicht aushalten, weil in der Stille kommen die Gefühle wieder hoch. Und das sind so die Momente, wenn ich wieder bei mir ankomme, dann merke ich, okay, mein Körper ist am Rebellieren. Der ist auf allen Ebenen, in Bezug auf alle Organe. Und dann zu merken, okay, wenn ich mich dem zuwende und da eine gute Beziehung habe, dann weiß ich auch, was ich brauche und was ich tun kann. Wenn ich merke, ich bin so überaktiviert, dann mache ich Sport. Wenn ich merke, ich habe Magen-Darm, so eine Unverträglichkeit oder so eine Übererregung, dann gönne ich mir erstmal Schonkost und gucke, dass ich zur Ruhe komme. Dann mache ich erstmal viel weniger im Außen und gönne mir mehr Ruhe und schaue, dass mein Körper erstmal zur Ruhe kommen kann. Mhm. Was ich bei körperlichen Erkrankungen auch mache. Mhm. Da gönne ich mir auch Ruhe. Bei psychischen würden wir uns keine Ruhe gönnen. Da müssen wir weitermachen und durchhalten.
Und es ist ja heutzutage schwieriger denn je, weil die größte Ablenkung haben wir alle in der Hosentasche. Und sich statt unangenehmen Gefühlen denen zuzuwenden, kann man sich einen kleinen Dopaminkick auf Social Media abholen. Ich glaube, das ist nochmal so das Benzin auf das Feuer, was zu diesen Statistiken in der großen Masse auch führt, die du erwähnst.
Ja, absolut.
Jetzt lass uns noch am Ende so ein bisschen auch in Richtung Heilungsprozess gehen. Du hast vorhin von Therapie gesprochen und ähnlich wie bei Trauma würden bei Therapie auch viele sagen, brauche ich nicht, will ich auch nicht, ist anstrengend, ich habe ja keine Macke oder sowas. Was ist denn in so einem Heilungsprozess, wenn man jetzt uns zugehört hat und sagt, es könnte schon sein, dass ich irgendwo so ein Entwicklungstrauma in mir habe, was ist Schritt 1 in dieser Reise?
Also ich glaube, was wesentlich ist, ist erstmal zu verstehen, was überhaupt passiert ist. Also das beschreibe ich in dem Buch am Anfang relativ gut, aber auch am Ende. Ich glaube, was so wichtig ist, ist die Lebensgeschichte neu schreiben. Wenn ich das mal vielleicht mal vor, also was so wesentlich ist. Also wir haben vielleicht gelernt, oder ein Kind mit ADHS, das hat vielleicht gelernt, ich bin nicht okay und ich muss still sein, ich muss Ruhe halten, ich bin viel zu impulsiv, ich bin zu unruhig, ich nerve alle. Und merkt irgendwann, ich trage das Trauma meiner Eltern. Und ich verstehe jetzt, warum ich so eine Unruhe in mir habe und warum ich nicht ruhig sitzen kann und warum und das Symptom, was ich entwickelt habe, ADHS, hat erst recht dazu geführt, mich noch mehr klein zu machen. Und wie unfair, wie traurig. Und was so wichtig ist, ist zu verstehen, das war nie ich. Das war mein Schutzmechanismus, das war mein Überlebensmodus, um mit der Situation umzugehen. Ich hatte nie Sicherheit, ich war immer unruhig. So. Und was wichtig ist, ist, diese Geschichte neu zu schreiben, nicht zu verstehen, ich war das Kind, das genervt hat, ich war der Junge, der zu viel war, ich habe Schläge verdient, sondern zu begreifen, ich war ein Kind, das die Traumata meiner Eltern getragen hat, und deswegen unruhig war. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich war immer im Überlebensmodus. Ich war immer in Gefahr. Und deswegen habe ich diese Unruhe entwickelt und diese Überaktivität. Und zu begreifen, wie unfair eigentlich, wie gemein, dass das, was ich über mich gelernt habe, war nicht richtig. Und dieser junge Mann kann lernen, sich regulieren lernen. Körperlich als auch emotional. Und dann begreifen, dass er ein ganz anderer Mensch ist als das, was er immer erlebt hat. Und diese Geschichte neu schreiben, das ist so wesentlich. Und das gilt für alle Arten von Entwicklungstrauma, dass all das, was wir immer gehört haben, reiß dich zusammen und hör auf und du bist so empfindlich. Und zu merken, dass ich war nicht empfindlich. Das war schrecklich, was ich erlebt habe. Und das ist so heilsam. Das ist so wichtig, erstmal das zu begreifen und sich mit sich selber zu versöhnen, weil diese massive Selbstabwertung, die mit Entwicklungstrauma einhergeht, das ist so wesentlich, das zu verstehen. Also wie sehr Kinder bemühen sich total, die Erwartung ihrer Eltern zu erfüllen. Mhm. Und Eltern haben da oft kein Bewusstsein für. Mhm. Wenn sie nicht eine gute emotionale Beziehung zu ihren Kindern haben, dann ist das schlecht verstehbar. Und was wichtig ist, ist ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was für Schutzmechanismen habe ich, welche Verletzungen, was für Dinge haben mich am meisten verletzt, was für Schutzmechanismen habe ich entwickelt und was sind Lügen, die ich früher gehört habe, die überhaupt nicht stimmen. Mhm. Weil das ist ja was, wir glauben Eltern, Das ist ja ein Machtgefälle. Das ist ja so ein Machtmissbrauch. Eltern haben unglaubliche Macht und auf allen Ebenen. Und wir glauben Eltern oder auch Lehrern die Dinge, die sie sagen. Und es ist so verletzend, wenn gemeine Dinge da rauskommen, wenn wir gemeine Dinge erfahren. Das ist unglaublich verletzend.
Es ist ja am Ende nichts anderes, als die eigene Identität umzuschreiben, ein Stück weit, was ja ein großes Thema ist. Und wie das funktioniert, steht ja genau in deinem Buch. Aber gib uns doch nochmal 2, 3 Ansatzpunkte, wie wir es schaffen können, methodisch, dass es nicht nur etwas Aufgeschriebenes auf dem Zettel oder eine Affirmation, die wir uns sagen, sondern dass es wirklich da im Nervensystem ankommt, da wo es sich ja auch über Jahre und Jahrzehnte manifestiert hat. Also kannst du Menschen ein bisschen Hoffnung geben, dass man auch im Selbststudium, selbst wenn man nicht unbedingt noch nicht bereit ist, zum Therapeuten oder so zu gehen, dass man in der eigenen Arbeit mit den entsprechenden Anleitungen da wirklich spürbare Veränderungen auslösen kann?
Ich glaube, was so wesentlich ist, ist, dass wir... Das ist identitätsbildend, was Eltern ihren Kindern erklären. Also es ist so, wenn Eltern sagen, Mann, bist du anstrengend, dann heißt das nicht, dass das Kind anstrengend ist. Ich muss sagen, oft ist es so, dass Kinder mit Entwicklungstrauma, die beschreiben oft, dass andere Menschen sie sehr gerne mögen. Also die beschreiben, dass sie in der Schule total gut ankommen und dass Menschen sie gerne mögen, weil sie eben ganz viele Schutzmechanismen haben, weil sie lustig sind, weil sie versuchen, andere zufriedenzustellen, weil sie versuchen, Erwartungen zu erfüllen, weil sie besonders sich bemühen, gut anzukommen. Und sich dann immer wundern, interessant, alle finden mich gut, außer meine Eltern. Da genüge ich nicht, da reiche ich nicht, da bin ich nicht okay. Und zu verstehen... Was so wesentlich ist, ist zu verstehen, dass das, was wir all die Jahre über uns geglaubt haben, war nicht richtig. Und das ist unglaublich befreiend. Und das ist unglaublich befreiend zu verstehen, dass all die Abwertung, dass all der emotionale Missbrauch, dass das nie richtig war. Und dass es dafür nie eine Berechtigung gab. Und dass das mehr an den Eltern begründet war, als an den Betroffenen selber. Und das ist so wesentlich. Und dann aber auch wirklich... Deswegen ist es so wichtig, die Geschichte neu zu schreiben und zu sehen, all das, was ich bisher über mich geglaubt habe, dass ich mich nicht konzentrieren kann, dass ich nicht so gut in der Schule bin, das sagt ja was darüber aus, dass ich in einer unglaublich schwierigen Situation aufgewachsen bin, in der man sich nicht konzentrieren kann und das ist physiologisch völlig normal. Da kann ich nicht wieder performen. Das ist ja so das Beispiel, wenn wir einen schweren Verkehrsunfall haben, da kommen sofort die Therapeuten an und das ist gut und richtig, verstehe mich nicht falsch, das ist super, kommen die Therapeuten und bieten Unterstützung an. Wenn ein Kind mit einem Entwicklungstrauma aufwächst und am nächsten Tag, gerade am Abend sexuell missbraucht worden und am nächsten Morgen müssen wir in der Schule wieder performen und dann träumen wir uns weg, natürlich träumen wir uns weg, aus dem Fenster raus und sonst wohin und dann sagt der Lehrer, konzentrier dich, wir haben Mathe. Und natürlich können wir uns nicht konzentrieren. Oder auch wenn emotionaler Missbrauch, man hat sich am Abend vorher angebrüllt, man schläft ein mit Gefühlen von Angst, mit Unsicherheit, mit, ich glaube, Schlaf ist auch deswegen so negativ besetzt, ja, weil wir so alleingelassen worden sind mit unseren Gefühlen und abends nicht beruhigt worden sind. Und am nächsten Tag müssen Kinder wieder performen in der Schule. Das gibt es bei keinem Erwachsenen, aber Kinder müssen. Kinder sind am nächsten und die kennen das auch nicht anders. Wir lernen zu performen, wir lernen zu funktionieren, wir lernen in diesem Funktionsmodus zu sein. Und irgendwann zu begreifen, interessant, selbst wenn wir es verstehen, werden wir immer wieder in den Funktionsmodus vielleicht reinkommen und merken, interessant, jetzt kenne ich diesen People-Pleaser-Mechanismus zum Beispiel und jetzt bin ich schon wieder dabei, alle anderen zu unterhalten und alle anderen zu versorgen, nur mich nicht. Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg, aber es ist wichtig, dass wir uns dabei begleiten. Und das ist eine Begleitung, die wir vielleicht unser Leben lang nicht erfahren haben.
Jetzt bist du ja selbst, wie du gesagt hast, Mutter auch von 3 Kindern. Ich selber habe auch ein Kind und viele, die zuhören, haben auch Eltern. Lass uns zum Schluss nochmal, und wie gesagt, ich verstehe jeden, der sagt, mein Leben ist stressig, ich muss Job, Familie, alles unter einen Hut bringen, ich kann nicht perfekt sein und um Perfektion geht es ja auch gar nicht, wie nirgendwo im Leben. Aber was sind so die zwei, drei größten Fehler, wo du sagst, wenn ihr das, wenn irgend möglich vermeiden könnt, dann tut ihr eurem Kind für die gesamte Lebenszeit schon einen riesengroßen Gefallen.
Also ich weiß nicht, ob es nicht nur ums Vermeiden geht. Also ich glaube, ich würde auf alle Fälle sagen, vermittel deinem Kind, dass es unglaublich wertvoll ist. Und vermittel ihm gleichermaßen, dass jeder Mensch wertvoll ist. Du selber, aber auch alle anderen. Und was ich total wichtig finde, ist, dass Gefühle wichtig sind, dass der Körper wichtig ist. Es ist gut zu merken, wenn der Körper müde ist. Es ist gut zu merken, wann wir erschöpft sind. Es ist gut zu merken, wann mir vielleicht Dinge zu viel geworden sind und zu merken, oh, oder wenn ich vielleicht mal zu viel gegessen habe, ein Bewusstsein dafür zu haben, ah, das war jetzt zu viel, das fühlt sich gar nicht mehr gut an. Mhm. Ein Bewusstsein für den Körper zu bekommen. Mhm. Wann kann ich mich konzentrieren? Wann ist es zu viel? Wann ist vielleicht auch digitale Medien okay? Wann wird es zu viel? Und einfach, also was ich total wichtig finde, ist, dass Kinder ein gutes Gespür für ihren Körper bekommen. Ihren Körper wahrnehmen, im täglichen Leben wahrnehmen. Also mit ihrem Körper in Kontakt sind. Kinder sind das automatisch. Wenn du frühstückst mit deinem Sohn wahrscheinlich auch und dann sieht er Marmeladenglas aus dem Kühlschrank und er fasst es an und dann sagt er, oh, ist ganz kalt und es ist nass draußen. Ja, mit dem Kondenswasser. Und Erwachsene fassen das Marmeladenglas an, die sagen weder, es ist kalt, die nehmen es noch nicht mal wahr. Mhm. Wir haben gelernt, auszublenden. Und nicht mehr zu fühlen. Wir haben gelernt, dass wir auf unseren Körper nicht hören, mit unserem Körper nicht verbunden sind. Was ich Eltern immer empfehlen würde, ist, schau, dass dein Kind mit seinem Körper verbunden ist. Das ist sein bester Freund. Schau, dass dein Kind mit seinen Emotionen verbunden ist. Das ist das Wesen, der wesentlichste protektive Faktor. Wenn ich merke, ich bin erschöpft, dann gönne ich mir eine Pause. Wenn ich merke, ich habe Herzrasen, dann kann ich ein bisschen ruhiger machen. Das heißt, dann kann ich lernen, auf mich zu achten und für mich zu sorgen. Und ganz ehrlich, emotional als auch körperlich, die Mechanismen sind nicht schwer. Wir sind so eine hochentwickelte Gesellschaft. Es ist nicht schwer, auf seinen Körper zu hören. Wir lernen, es bewusst zu vermeiden. Jedes Kind kann das. Und wir lernen, jedes Kind sagt, wenn du mit deinem Sohn irgendwo draußen rumläufst und dann sagt er irgendwann, ah, im Schuh ist was. Und dann holst du so ein ganz kleines Härchen raus oder so ein ganz dünnes Blatt und du denkst dir, echt jetzt? Deswegen haben wir angehalten, deswegen haben wir den Schuh wieder ausgezogen. Deswegen all der Aufwand. Kinder sind so feinfühlig. Mhm. Unglaublich. Und wir lernen nach und nach, und jetzt hör doch auf, wegen dem kleinen Ding, stell dich nicht so an. Und wir lernen, all das auszuschalten. Also, wir regulieren uns über den Körper, wir regulieren uns über unsere Emotionen. Und was so wesentlich ist, dazu einen richtig guten Kontakt zu haben. Und es ist auch mal okay, wenn es schnell gehen muss, zu sagen, jetzt müssen wir den Flieger noch kriegen oder den Zug oder was auch immer. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell machen. Und wir müssen jetzt den Schuh mal ertragen. Wir können das auch ertragen, dass mal ein Steinchen im Schuh ist. Dann finde ich es auch okay zu sagen, weißt du, wir können das mal ertragen, aber das Ziel ist, es nicht zu tun. Mhm. So, und also Kindern, ich würde Kinder anleiten, wie gesagt, eine gute Beziehung zu sich zu haben, zu ihrem Inneren, zu ihrem Körper und zu ihren Gefühlen. Das ist die beste Garantie für emotionale Gesundheit oder psychische Gesundheit. Mhm.
Gibt es, wir könnten noch ewig weitersprechen und werden es, wenn das Mikro aus ist, auch noch tun, aber du hast wirklich ein schönes Werk hier vorgelegt, über 400 Seiten, glaube ich, insgesamt. Mhm. Heißt nicht, dass man es von A bis Z lesen muss, sondern es mit schönen Überschriften, dass man auch die relevanten Dinge rauspicken kann. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, wo du sagst, den haben wir jetzt im Gespräch noch gar nicht beleuchtet, der aber für Menschen elementar ist, wenn wir über Entwicklungstrauma sprechen?
Also was ich total wichtig finde, ist die Dissoziation auf der körperlichen, auf der emotionalen Seite. Und vielleicht können wir nochmal schauen, körperliche Regulation, das ist ja Nervensystemregulation, bezieht sich auf den Körper. Was wir auf Social Media immer wieder sehen, ist so Übungen zur Nervensystemregulation. Mhm. Wir müssen uns klar machen, Nervensystemregulation bedeutet einfach nur, dass ich meinen Körper spüre. Dass ich spüre, wie weit bin ich jetzt von diesem Mikrofon weg, dass ich spüre, sind meine Armlehnen auf dem Sessel oder nicht, wo sind meine Beine auf dem Boden oder die Füße, wo berühren die Füße den Boden, dass ich einfach Körperbewusstsein habe in dem, was ich tue. Heute gelingt mir das sehr gut. Früher habe ich das nie gespürt. Ich war überhaupt nicht mit mir im Kontakt, null, völlig abgespalten. Und das ist total wichtig. Darüber regulieren wir uns, dass wir uns wahrnehmen. Und emotional, was ich total wichtig finde, ist, dass wir uns nicht allein lassen. Gerade wenn wir früher nicht gesehen worden sind, wenn wir nicht gehört worden sind, wenn wir emotional alleingelassen worden sind, dann ist es wichtig, dass wir uns heute nicht emotional allein lassen. Und ich glaube, was so wichtig ist und was mir mit dem Buch auch wichtig ist, ist, dass wir das auch alleine können. Also ich brauche nicht zwingend jemand anderen dafür. Ich brauche nicht zwingend einen Partner dafür oder einen Therapeuten, sondern was wichtig ist, dass ich mich nicht alleine lasse, dass ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel fliege irgendwo hin und ich habe eine Flugangst, dass ich merke, oh, ich habe gerade Angst und ich merke, mein Herz rast. Und ich merke, da kommen auch alte Gefühle hoch von Situationen, wo ich Angst hatte und wo ich alleingelassen worden bin. Und heute lasse ich mich aber nicht mehr allein. Heute begleite ich mich und heute gebe ich mir die Sicherheit, die ich wirklich brauche. Also ich glaube, das ist das Wesentlichste, was wir emotional tun können, dass wir uns nicht mehr allein lassen, dass wir für uns da sind. Und wie das genau geht, beschreibe ich dann, das ist jetzt vielleicht zu weit dafür, aber dass wir uns nicht mehr allein lassen. So wesentlich.
Das Buch ist ja vollgepackt mit schönen Übungen, die man auch selber machen kann. Was ist denn von all diesen Übungen so die Übung, die dir persönlich vielleicht in der Historie am meisten geholfen hat oder die heute im Alltag auch für dich noch die wichtigste Funktion einnimmt?
Also was mir körperlich am meisten geholfen hat, ist ehrlich gesagt Leanto. Das ist so ein kleines Entspannungsgerät, das kommt aus der Traumatherapie. Wenn ich früher achtsam...
So Transparenz hier ist keine bezahlte Werbung oder irgendwas, ich habe nichts mit dieser Firma zu tun.
Wenn ich Entspannungsübungen gemacht habe, ich konnte mich nicht mit Entspannungsübungen entspannen. Mein Nervensystem war immer so überlastet, dass ich da überhaupt keinen Zugang zu hatte. Ich weiß noch, in der Uniklinik gab es eine Zeit, da haben wir jemanden gesucht, einer von den Kollegen, wer macht jetzt die Entspannungsgruppe? Weil da ist eine Kollegin in Rente gegangen. Und ich glaube, ich habe dann ausgesprochen und habe gesagt, ganz ehrlich, ich kann jede Gruppe leiten, aber nicht die Entspannungsgruppe. Ich würde sagen, schneller, entspannt euch, mehr, tiefer, jetzt. Aber ich bin so unter Strom, ich bin die Falsche dafür. Und interessant ist, dann sagten die anderen Kollegen auch ich könnte die nicht leiten, weil wir alle unter Strom waren. Und ich bin dann immer eingeschlafen, wenn ich solche Übungen gemacht habe, Entspannung, meditative Reisen, ich liebe das, aber nach 2 Minuten war ich weg, weil ich eben immer eine gewisse Erschöpfung im Körper hatte. Ich bin immer über alle Grenzen hinweggegangen, kaum lag ich mal, war ich am Schlafen. Und ich konnte die nicht zu Ende machen. Was mir geholfen hat, ist Leanto, weil ich meinen Körper darüber wieder gespürt habe. Also das ist für die körperliche Regulation, hat mir unglaublich geholfen.
Möchtest du in 2 Sätzen erklären, was das tut, dieses Tool? Gibt es ja auch andere Anbieter, also hängt jetzt nicht...
Anbieter,
genau, aber
Apollo,
was ist das?
Neuro und
genau.
Sensei, da gibt es einige andere. Und was mir geholfen hat, ist, das vibriert in der Hand, das heißt, du hast das in der Hand und du merkst, du kannst dich unterhalten, aber das aktiviert den Frontalhirn. Du merkst die ganze Zeit, in meiner Hand ist was, in meiner Hand ist was, in meiner Hand ist was. Du spürst deine Hand wieder, du spürst deinen Körper wieder, du läufst draußen. Ich weiß noch, wie ich dann mit dem Hund draußen Gassi gegangen bin und gemerkt habe, wow, es ist total kalt und es regnet gerade und ich merke, wie der Regen auf den Schirm einprasselt und ich spüre, wie ich den Schirm in der Hand halte. Ich habe einfach meinen Körper wieder gefühlt. Es war wie so ein Erwachen. Da hatte ich vorher überhaupt kein Bewusstsein für. Und das finde ich das Schwierige, auch bei Traumatisierung, gerade bei Dissoziation, dass wir gar nicht merken, was wir verpassen. Wir merken nicht, was wir eben nicht wahrnehmen. Also mich hat das sehr körperlich erwacht, wieder meinen Körper zu spüren. Was mir emotional geholfen hat, und ich glaube, das war auch der Game Changer für mich, die Emotionen deutlich mehr zu führen und zu merken, wie oft fühle ich mich vielleicht allein oder hilflos oder verzweifelt. Und dann konnte ich emotional für mich da sein. Und dann habe ich gemerkt, okay, wie geht's mir gerade und woher kenne ich dieses Gefühl von vorher? Und das hat mich unglaublich beruhigt. Und ich habe gemerkt, es ist interessant. Das war das erste Mal, dass ich dann angefangen habe, mit diesen schweren Gefühlen mich auseinanderzusetzen und zu merken, dass sich das gut anfühlt und dass sich das so total geborgen anfühlt und von mir selber gesehen zu werden. Und ich vielleicht am Abschluss, wir alle kennen das, weiß nicht, ob du so eine Situation kennst, dass du vielleicht mal körperlich etwas hattest, vielleicht ging es dir nicht gut als Kind, entweder hast ein Bein gebrochen oder warst irgendwie krank und irgendeiner kam und hatte ganz viel Mitgefühl. Gesagt, ach du Armer, du hustest so, kennst du das? Und das fühlt sich richtig gut an, oder? Und obwohl es uns nicht gut geht und obwohl wir Magen-Darm haben oder irgendwas haben und es uns nicht gut geht, merken wir, wie unglaublich gut Mitgefühl tut. Obwohl es uns schlecht geht. Und das war für mich, glaube ich, so ein Moment zu erleben, egal was an Traurigkeit da ist und an Schmerz und an Verletzlichkeit da ist, Mitgefühl, auch wenn wir das mit uns selber haben, tut unglaublich gut, wenn wir uns sehen und unseren Schmerz sehen. Jeder Schmerz will gesehen werden und der bleibt so lange, bis er da ist. Bis er gesehen wird, so lange ist er da. Das ist bei Kindern immer ganz interessant, wenn dein Sohn jetzt mal hinfällt und du nimmst ihn auf den Schoß und tröstest den und tust ein Pflaster drauf, dann ist er relativ schnell, läuft er weiter und du denkst dir, halt, warte noch einen Moment. Und relativ schnell ist er weg. Wenn du aber ihm sagst, komm, ist nix, lass mal gut sein.
Stell dich nicht so an.
Dann kommt er wieder und sagt, doch, guck mal, ist ganz rot. Und dann drückt er ein bisschen Blut raus. Wir alle kennen das, wenn wir ein bisschen Blut gedrückt haben, dass wir doch zeigen konnten, es war schlimm. Und dann kommt er abends noch und sagt, das Knie tut noch weh. Ne? Mhm. Wenn du das aber gesehen hast, ist das abends weg. Und ähnlich ist das emotional. Nicht nur körperlich, auch emotional. Und interessant ist, dass es auch geht, wenn wir uns Mitgefühl entgegenbringen. Und das war für mich eine neue Erfahrung, die mein Leben sehr verändert hat. Das ist, glaube ich, auch ein Wissen, was wir so nicht haben in der Gesellschaft, was wir so nicht leben, dass wir Mitgefühl mit uns haben dürfen, sondern stell dich nicht so an und alles gut und andere haben Schlimmeres erlebt. Also wir lernen ja bewusst sogar, kein Mitgefühl mit uns zu haben, sondern weiterzumachen, nach vorne zu gucken. Also Mitgefühl und uns nicht allein lassen, sondern uns beistehen, das ist ein unglaublicher Gamechanger. Das fühlt sich total gut an.
Ich glaube, viele, die da emotional weit von weg sind, würden, wenn du Mitgefühl, Selbstmitgefühl ist ja im Englischen dieses Compassion, ein starkes Wort, würden aber schnell beim Thema Selbstmitleid auch landen, wovor sie natürlich oder was sie vermeiden wollen. Ja. Wo siehst du da die Grenze? Also wie weit geht Selbstmitgefühl, das heilt und das uns stärkt? Und wo beginnt Selbstmitleid, was uns in eine Opferrolle zieht und auch wohin bringt, wo wir eher nicht sein wollen?
Also Selbstmitleid ist ja eher, wie soll ich sagen, ich bin der ärmste Wurm und ich kann eh nichts ändern. Das führt dazu, dass ich in dieser Situation bleibe, in diesem Loch, in diesem dunklen Loch. Also selbst Mitleid fühlt dazu, ist schlimm und ich kann eh nichts ändern und es wird immer wieder so bleiben und dann bleibe ich in diesem schlimmen Moment. Aber selbst Mitgefühl ist positiv gerichtet. Selbst Mitgefühl ist, du hast was Schlimmes erlebt und ich bin bei dir. Und zwar so lange, wie du mich brauchst und solange du das, ja, solange es dir gut tut und dann können wir weitergehen. Mhm. Aber in unserem Tempo. Also selbst Mitgefühl haben wir mal und dann ist es gut. Mhm. Und da fühlen wir uns, wie soll ich sagen, verbunden mit uns. Wir sehen unsere Wunde, aber wir können sie dann auch wieder loslassen.
Okay.
Das ist so der wesentliche Unterschied, ja.
Macht Sinn. Ich habe noch zwei letzte Fragen, Eileen. Ja. Die eine ist, wenn wir jetzt mal ein bisschen auch vom Trauma abstrahieren und wenn du der Welt eine neue Definition von Starksein geben dürftest, weil diese gespielte Stärke ist ja oft das, was als Symptom vorne steht, aber Starksein ist ja jetzt was Positives, emotional und körperlich stark. Aber welche neue Definition von Starksein würdest du der Welt geben wollen?
Ich glaube, stark ist jemand, der eine gute Beziehung zu seinem Körper hat, der den sehr wahrnimmt, sehr präsent ist und der eine gute Beziehung zu seinen Emotionen hat und sich mit Mitgefühl und Beistand begleitet. Ich glaube, das ist wahre Stärke, weil dann können wir alle Situationen auch klären und lösen. Das heißt nicht, dass es nicht mehr schwierig ist, sondern schwierige Situationen kommen, aber wir können damit umgehen, wenn wir uns auf diesem Weg mitnehmen. Der Mensch ist unglaublich resilient, aber verdrängen und nicht wahrhaben und durchhalten, das sind Schutzmechanismen. Das sind keine Reifenmechanismen. Also reif ist es, wenn ich merke, oh, wir haben gerade einen Beziehungskonflikt und es ist gerade schwierig und es ist anstrengend für uns beide. Ich sehe das gerade und ich merke, mein Herz rast, wenn wir miteinander reden und ich merke, ich fühle mich ganz unsicher und ich manchmal vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos. Ich hoffe, wir finden einen Weg. Wenn jeder sich so zeigen kann, können wir ganz anders damit umgehen, als wenn man irgendwie im Kampf ist und im, ja. Also ich glaube, wahre Stärke beginnt da, wenn ich auch mich zeigen kann. Ich hatte letztens so eine Situation, da habe ich, mein Sohn brauchte, der geht jetzt ein Jahr ins Ausland, Schüleraustausch und dann habe ich eine goldene Kreditkarte sollte ich beantragen und ich habe aber nicht ganz verstanden, wofür das ist und dann habe ich das recherchiert, habe das nicht ganz rausgekriegt und dann habe ich einer Freundin geschrieben und habe gesagt, du, deren Sohn auch letztes Jahr gegangen ist und habe gesagt, du, ich brauche die goldene Kreditkarte, ich fühle mich gerade sehr überfordert, ich weiß nicht genau, wofür es die braucht, kannst du mir helfen? Und sie hat sofort geantwortet. Das ist eine Freundin, die normalerweise immer erst am Abend antwortet oder irgendwann später und die auch viel zu tun hat. Und sie hat sofort geantwortet. Und ich fand das total toll. Und ich dachte, okay, interessant. Ich habe nur gesagt, wie es mir geht. Das wäre auch okay gewesen, hätte sie abends geantwortet oder am nächsten Tag. Aber das macht was mit uns. Wenn wir dem anderen wirklich sagen, hey, ich bin da gerade überfordert, dann kommt der andere auf uns zu und sagt, hey, ich helfe dir, ich bin bereit, dir zu helfen, sofort. Und wir tun das viel zu selten. Auch ich habe das früher sehr, sehr wenig getan, zu sagen, ich fühle mich gerade überfordert. Wir alle fühlen uns mal überfordert. Wir sagen es nicht. Ja, wir performen darüber hinweg, aber ich glaube, das ist das, was uns wirklich stark macht. Und was auch dazu führt, dass andere ganz anders darauf reagieren. Und das stärkt uns dann wiederum.
Das ist ein positiver Effekt auf allen Seiten. Absolut. Und die letzte Frage, Aileen, die jetzt eher persönlicher Natur ist. Der Podcast heißt ja Auf und Ab. Wenn du auf dein persönliches Leben und auf die Auf und Abs deines Lebens guckst, was ist für dich daraus so die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, ich habe sehr spät verstanden, wie Emotionsregulation und Nervensystemregulation geht. Ich hatte überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass wir das regulieren können. Ich wusste einfach, es gibt Zustände, die uns schlecht fühlen lassen, körperlich und emotional. Ich glaube, ich habe körperlich und emotional gar nicht trennen können. Ich habe einfach nur gewusst, mir geht's nicht gut. Ich glaube, was mir geholfen hat, ist, und ich weiß, es gibt wird immer wieder schwierige Situationen geben, aber ich habe heute keine Angst mehr davor, weil ich weiß, dass ich die meistern kann, indem ich mit mir und mit meinen Emotionen, mit dem Körper und den Emotionen im Kontakt bin. Ich glaube, das hat mein Leben sehr verändert. Und auch ich hatte vor allem so das Gefühl, Dinge zu begreifen, die ich vorher nie gesehen habe, für die ich vorher überhaupt kein Bewusstsein habe. Das ist wie so eine dritte Ebene, die sich da aufgemacht hat, die ich vorher in meinem Leben nicht hatte. Und am Anfang hat sich die für mich mit Scham aufgemacht und mit Schuld, dass ich die jetzt erst erkenne und dass ich so spät erst weiß, wie Emotionsregulation geht. Ich war da immer auf der Suche nach. Und nach und nach habe ich verstanden, dass wir alle da wenig Bewusstsein drüber haben und dass wir da nie drüber reden. Und wie auch, dass wir, wenn wir lernen, still zu sein, eben nicht lernen, wie ich mit diesen Emotionen umgehe, sondern nur sie nach innen zu behalten. Also das, insofern bin ich total, ich fühle mich sehr beschenkt und sehr reich innerlich, unabhängig davon, was im Außen ist. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, ja.
Okay, dann vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank für dieses Buch. Ich durfte es vorab schon lesen. Heute erscheint es. Ich wünsche dir, aber ich wünsche vor allem den ganzen Menschen da draußen, dass viele es in die Hände nehmen und nicht nur irgendwann lesen, sondern sofort anfangen zu lesen, weil, und das sage ich nicht, um dir oder wem auch immer einen Gefallen zu tun, sondern hier stehen wirklich Antworten für viele Herausforderungen, die Menschen haben. Du gibst ganz konkrete Anleitungen, wie man das auch im Selbststudium mit sich selbst lösen kann. Und dafür vielen Dank. Ich weiß, du hast viel Arbeit, Blut, Schweiß reingesteckt, aber es war es auf jeden Fall wert. Danke dir.
Vielen, vielen Dank dir.